Ich bin Sebastian.
Das ist unser Podcast Augen zu und durch und wir sprechen hier mit Tätowierern, Sammlern und miteinander. Uns interessiert der Mensch hinter der Tätowierung
und das ist unsere nächste Folge. Aber ist das ein Muster, also dass du dich eher zurückhalten musst und oder
hast du jetzt schon angefangen mit dem Podcast oder kannst du es, willst du es im On direkt stellen? Stell's direkt.
Was?
Geht los.
Ich doch gerade.
Mach.
Wie, sind wir schon auf Sendung?
Mhm. Mach.
Ich bin total auf Sendung. Ey.
Ja, du Glücklicher. Von der Schoki.
Jetlagged. Total fertig. Mhm.
Frag deine Frage jetzt.
Ich hab die schon wieder vergessen.
Ich hab deine Frage auch vergessen.
Mann, jetzt bis on air geht das nicht.
Ich kann das war irgendwas.
Ob es dein Muster ist, sich im Vordergrund zu spielen.
Stell dir doch mal die Frage.
Ist es dein Muster, dich im Vordergrund zu stellen?
Ach, ich lese so wieder.
Naja, also die Frage ist jetzt aus dem Kontext, ne? Weil es ging eigentlich gar nicht darum, dass ich mich in den Vordergrund
Richtig.
Stelle.
Das klingt doch komisch.
Genau. Nein, aber es ist das totale Muster. Ja, ich spiele mich sehr gerne in den Vordergrund. Das ist. Mein Ding.
Irgendwie habe ich die Idee, dass du Löwe und du Steinbock bist. Oder kann ich ja eigentlich gar nicht wissen.
Ich bin nur ein Mensch.
Bist du ein Mensch?
Pino möchte nicht über Sternzeichen reden.
Warte doch. Stimmt, ich vergaß. Du interessierst dich ja für Sternzeichen, ne? Okay, und du hast den Eindruck, ich sei ein?
Ich habe Sternzeichen Löwe.
Okay, nee, bin ich nicht.
Aber ich bin Steinbock.
Aber wie komme ich da drauf?
Ich habe keine Ahnung.
Dann ja, bist du Widder oder Schütze.
Aber ich habe ja auch irgendwie gehört, dass selbst wenn man ein Sternzeichen ist, dieses Sternzeichen eigentlich nicht tatsächlich zutreffend auf die Person ist, weil sich ja irgendwie kalendarische Geschichten verändert haben, etc. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, also ich bin Widder, ich wäre dann eigentlich aber was anderes.
Das hatte ich auch mal, das habe ich auch mal. Aber ist schwieriger ist eher, dass nur die Sonne, also deine Persönlichkeit Widder ist und alle anderen Attribute wie Liebesleben oder wie du arbeitest, sind extra Sternzeichen. Du hast eigentlich 12. Und wenn man jetzt sagst, du bist Widder, ist so, du bist ein Mann. Das ist so fast zu allgemein. Aber mehr weiß man erstmal okay. Meistens nicht.
Aber du, auf welcher Ebene interessierst du dich denn dafür?
Eigentlich nur, um über Sachen zu sprechen, die, wenn ich sie direkt ansprechen würde, zu direkt sind. Widder sind zum Beispiel sehr forsch oder stellen sich in den Vordergrund. Dann, ich könnte auch sagen, Pino stellt sich mal, das ist direkter. Oder um so ein bisschen das einzuordnen als Hilfe, um mir zu merken, wie jemand drauf ist. Also ich versuche zu vermeiden, dass da ein Vorurteil entsteht, nach dem Motto, oh komm, so ein Widder-Typ, ich kenn Bock. Einfach nur so als Hilfe zum Kennenlernen.
Oh.
Also wer sich jetzt gefragt hat, wer überhaupt hier sitzt, wir haben
Sebastian Domaschke
und Polly und wir haben endlich wieder ein Pärchen vor uns sitzen. Beide kommen aus Braunschweig, aus der White Fox Gallery und vor uns sitzen Mariana und Pino Cafaro.
Hallo.
Hallo.
Schön, dass ihr da seid.
Danke.
Schön, dass ihr da seid.
Ihr seid gerade aus Italien gekommen. Mhm. Hattet ihr Urlaub?
Ja, ein paar Tage, vier Tage frei, ja, Kurzurlaub sozusagen.
Wirklich frei und nicht tätowiert in Italien?
Wirklich frei, genau.
Mhm. Okay.
Klar. Wirklich nur Genuss, purer Genuss. Mhm.
Und wir haben schon vorher gesprochen, du kommst aus Italien?
Ja.
Ganz komplett aus Italien, also kompletter Italiener von den Eltern her?
Ja, ethnisch italienisch.
Ethnisch korrekter Italiener. Jetzt haben wir schon wieder was. Und du kommst aus Jugoslawien.
Genau. Also meine Eltern sind beides Jugoslawen, genau. Ich bin aber in Deutschland geboren, also bin seit langer Zeit hier.
Wie habt ihr euch kennengelernt?
Tja, in einer Bar, also ganz untypisch. Also nicht ich war Pinos Kundin, sondern er war mein Kunde. Also das ist ja so typisch, wenn Tätowierer dann irgendwie eine Frau an ihrer Seite haben, dass sie dann irgendwann vielleicht mal eine Kundin war oder so. Und bei uns ist es umgekehrt. Also ich habe in der Bar gearbeitet und stand dann am Tresen und Pino war halt mein Gast. Da haben wir uns kennengelernt.
In Braunschweig?
Hm, genau.
War er so ein Gast, der immer da saß? Jeden Abend saß er nach dem Feierabend mit so einem Glas allein in der Bar.
Der
und irgendwann
Typ.
Dachtest du, was ist mit ihm los?
Nee. Nee, nicht von Anfang an. Später dann vielleicht, ab und an.
Ja.
Ja.
Ja, aber einfach damals die coolste Bar in Town und dann, ja, ganz normal, ne, was man dann am Wochenende dann so macht oder auf dem Donnerstag, wenn man nichts zu tun hat. Ja, und so haben wir uns kennengelernt. Wir hatten uns vorher auch schon mal gesehen. Sie war mal mit einer Freundin in einem Laden, wo ich früher gearbeitet habe. Und die Freundin hatte sich piercen lassen, da war sie mir schon aufgefallen. Aber dann wieder gesehen haben wir uns dann in der Bar. Mhm.
Das war wann? Also wie viele Jahre?
Vor 19 Jahren.
19 Jahre?
Yes.
Krass.
Ne?
Ja, finden wir auch. Also fühlt sich zwar nicht so an wie 19 Jahre, aber...
Ja. Da warst du auch noch keine Tätowiererin.
Genau.
Und hattest auch noch gar nichts damit zu tun?
Warst Nein, also ich habe mich zwar dafür interessiert, oder ich hätte gern einmal ein Tattoo gehabt, aber ich war nicht tätowiert. Nein. Mhm. Nur Interesse.
Wie kam es, dass du Tätowiererin geworden bist?
Naja, irgendwie nach einigen Jahren, als wir den ersten Laden zusammen hatten, hat sich das dann irgendwie so ein bisschen verselbstständigt oder ergeben. Also es war so, dass wir immer abends zusammensaßen mit Gasttätowierern und immer über das Tätowieren gesprochen haben oder über Nadeln oder Farben oder wie auch immer. Und ja, das so Wissen sammelte sich dann bei mir. Und irgendwann war das Interesse so groß, dass ich meinte, ich würde das gern mal probieren oder machen oder erlernen. Mhm. Genau. Mhm.
Wie fandst du die Idee damals?
Ich fand das super. Also, ich hätte sie ja schon vorher dazu gezwungen. Ich fand das wirklich gut. Also, Mariana ist ja Sozialpädagogin und
Arbeiterin.
Und als,
ist das ein Unterschied?
Ja.
Okay. Aber im Sinne der Ausbildung ist es ein Unterschied?
Ja, man kann beide studieren gleichzeitig, aber man entscheidet sich dann schon, ob man lieber Pädagoge oder Sozialarbeiter ist.
Okay, Mariana war und ist irgendwie nach wie vor immer noch Sozialarbeiterin für mich. Und dann haben wir vor 16 Jahren ja den Laden aufgemacht, ne? Mhm. 17 Jahren vielleicht sogar. Und dann hat Mariana auch aufgehört, als Sozialarbeiterin zu arbeiten. Wir haben den Laden zusammen gemacht. Und das war super, weil vorher hatten wir unterschiedliche Arbeitszeiten, auch unterschiedliche Freizeit, unterschiedlichen Urlaub. Und als Tätowierer und dann noch halt früher, da hatte man einfach so viel Urlaub, wie man wollte und so viel Freizeit, theoretisch, wie man wollte. Und das war immer ein bisschen schwierig, irgendwie, weil wir hatten beide auch Lust zu reisen. Das ist ja nach wie vor etwas, das wir super gerne machen. Und ja, dann kam uns die Idee, den Laden zusammen zu machen. Und Mariana hat halt am Anfang den Laden verwaltet und alles, was nicht tätowieren war, drumherum gemacht. Und das hat sie dann auch wirklich 9 Jahre gemacht. 8, 9 Jahre.
Ach, bis es überhaupt erst dazu kam, dass du das gewonnen hast.
Ja. Und, ja, und also in der Zwischenzeit hat sie wirklich eigentlich immer, oder war sie immer auch sehr interessiert an einem theoretischen Wissen über das Tätowieren. Total witzig eigentlich, weil wir saßen manchmal wirklich zu zweit zu Hause und wir haben uns halt über Maschinenbau unterhalten, weil ich mich halt extrem damit beschäftigt habe und sie war halt interessiert daran und irgendwie blieb das alles immer auch kleben und es hat dann einfach nur Früchte getragen, ne? Und mündete dann einfach darin, dass es dann irgendwann soweit war und dass wir gesagt haben, komm, ne, lass uns das machen und war auch die richtige Entscheidung, denke ich. Ne?
Ja, aber auf jeden Fall. 9 Jahre ist ja dann auch so eine sehr vorsichtige Herangehensweise. Da, was war der große Respekt vor der?
Ja, oder? Auf jeden Fall, okay. Klar, auf jeden Fall. Also war jetzt schon nicht so, dass ich gedacht habe, ja gut, cool, jetzt bin ich so quasi mit Teil von einem Tattoo-Laden oder Mitinhaberin, dann ist es selbstverständlich, dass ich auch sofort anfange zu tätowieren oder überhaupt den Gedanken entwickle. Also das war für mich nicht so, auf gar keinen Fall. Also schon, ja, Respekt, klar, auf jeden Fall.
Mhm. War das klar dann, dass er dich ausbilden wird quasi?
Naja, das lag schon ein bisschen auf der Hand.
Wir hätten jetzt keinen Ausbilder importiert. Ne?
Aber wart ihr da zu der Zeit alleine oder gab es noch andere im Laden schon,
die gearbeitet haben?
Wir waren zu zweit.
Ach so, okay.
Nee, also es waren schon auch noch andere
Tätowierer. Stimmt, du hast recht.
Wir reden
stimmt.
Über White Fox
Gallery. Nee, wir reden über unseren ersten
Electric Revolver. Mm.
Ja.
Schmutzelst du, Paul?
Ich finde den Namen so scheiße. Das war wirklich so eine fixe Entscheidung, irgendwie, weil das ging sehr, sehr schnell. Also wir haben, ich habe den Laden ja eigentlich geerbt, quasi.
Wie erbt man einen Laden?
Also der Vorbesitzer des Shops, das ist eigentlich einer der, das ist der älteste Shop unserer Stadt.
Tattoo-Shop tatsächlich.
Genau. Mhm. Und ja, das war schon so eine einschlägige Persönlichkeit, wie man sich diese Persönlichkeiten vorstellt. Und
Vor Motorrad gern.
Zum Beispiel. Ja. Ne? Und war sehr bekannt in allen Institutionen unserer Stadt und darüber hinaus. Und es hat sich einfach so ergeben, ich habe ja vor 25 Jahren angefangen zu tätowieren bei uns in der Stadt und in einem anderen Laden. Wir waren alle verfeindet miteinander, also die drei Läden, die es gab bei uns in der Stadt, beziehungsweise zweieinhalb, waren sich spinnefeind, ne? Also wirklich mit allen Konsequenzen, wenn man sich begegnet ist. Ne?
Straßenseite wechseln.
Nee, selbe Straßenseite.
Direkt aufeinander.
Ne? Es war schon krass, okay, damals, also auch physisch krass. Aber irgendwie ist es dann doch passiert, dass ich mit diesem Feind eine Freundschaft einfach aufgebaut habe. Und der ist dann irgendwann gestorben, weil er einfach zu viel von allem und irgendwann ein komplettes Organversagen hat. Der starb und hat dann auf dem Sterbebett die Schlüssel einem Kollegen von ihm gegeben und meinte, ich bekomme den Job.
Ach krass, wirklich
so. Ja, und das fand ich damals so krass, hat mich so übermannt einfach. Weil
ihr habt da nie vorher drüber gesprochen,
nee. Dass
das zur Debatte
Nein,
steht?
Nein, also es war so, ich war zu der Zeit schon 7 Jahre dabei, hab tätowiert und früher konntest du ja nicht einfach einen Laden aufmachen. Mhm. Und es war ausgeschlossen, dass ich meinen alten Lehrmeister verlasse und im Umkreis von 100 Kilometern ein Tattoo-Studio aufmache. Mhm. Im Leben nicht. Mhm. Gar nicht.
Aber 100 Kilometer ist wirklich ernst gemeint damals, ne?
Also ich denke, dass es meinem Lehrmeister noch besser gefallen hätte, wenn es 500 Kilometer gewesen wäre. Mhm. Und aber nicht nur ihm, allen anderen auch. Ne? Und damals wurde das auch konsequent durchgesetzt. Ne? Wirklich konsequent. Und ich habe dann, als die 7 Jahre fast voll waren, weil das war der Deal mit meinem Lehrmeister, ich musste ihm halt 7 Jahre versprechen.
Ach,
daran habe ich mich dann am Ende auch gehalten. Ja.
Krass.
Er war schon ein anderer Typ als ich, ne, wie die Leute damals halt eben so drauf an. Das passte dann teilweise auch nicht. Und ich spiele schon mit dem Gedanken zu gehen, wusste aber nicht genau, wohin und wie und was. Und mit ihm, also mit dem anderen, hatte ich dann darüber gesprochen, ob ich denn die Erlaubnis bekommen könnte, eventuell etwas Kleines in der Stadt für mich aufzumachen. Ne? Weil er war auch derjenige, vor dem man sie eigentlich fürchten musste.
Mhm.
Und er hat mir dann die Hand drauf gegeben und meinte, wenn du was machen möchtest, darfst du. Na, das war halt schon krass damals, ne? Dass man direkt quasi vom Hofmarschall die Erlaubnis bekam. Ja, und dann ist er halt gestorben und hat mir seinen Laden hinterlassen. Es muss also kein neuer Laden eröffnet werden. Ich habe meinen alten Laden übernommen. Nicht gerade zur Freude meines alten Lehrmeisters. Ne? Aber na gut.
Der sich unterordnen musste, weil er in der Rangordnung
war. Nein, er musste sich da überhaupt nicht irgendwo unterordnen, aber natürlich hat es ihm nicht gepasst, dass ich gegangen bin. Und also früher hat man das auch sehr, sehr stark kommuniziert. Ne, das geht dann wirklich von der Zerstörung deines Autos bis hin. Ne? Also es ist sehr interessant gewesen früher. Ne? Mhm. Da war es anders als jetzt.
Da muss halt keiner mehr drunter leiden.
Der hieß nicht Electric, den hast du so genannt. Wie hieß der denn vorher?
Der Laden, wo ich vorher gearbeitet habe, also angefangen habe ich in einem Laden, der hieß Fugazzi Tattoo. Mhm. Und wir haben den Laden dann irgendwann umbenannt und ich durfte tatsächlich den neuen Namen wählen und der hieß dann Schein und Sein. Mhm. Das war zu meinem.
Gab's meine noch Idee. Nicht?
Nee,
gab es jetzt.
Aber es gab auch nichts, wo man hätte recherchieren können, ob es schon gibt.
Ach so, ja, stimmt. Ja,
das ist von welchem Jahr sprechen wir?
Also vor Internet,
ja,
also
wir einfach noch. 1900? Ja, 19, wann war denn das? 1995?
Ja.
Wird.
Ja.
Ja, genau.
Krass. Was denkst du, warum hat er dir den vererbt? Weil er war ja wahrscheinlich auch mit anderen Tätowierern befreundet, die es hätten.
Warst du sein Kunde, sorry?
Erben können.
Also ich habe es mir verdient.
Genau, das meine ich. Also ist es was Freundschaftliches gewesen oder was, weil er deine Arbeit schätzt oder? Pino lacht und schmunzelt
in sich rein. Ich habe es mir verdient.
Okay, alles klar. Und dann habt ihr den Laden zusammen fit gemacht, sozusagen neu gemacht.
Ja,
genau.
Ihn Electric Revolver genannt.
Genau, also es musste, ja, jetzt sagen wir mal, relativ schnell irgendwie Name her. Ich finde den Namen, kann mit dem Namen nach wie vor noch ein bisschen besser leben als Pino, glaube ich. Ich finde ihn jetzt nicht so ganz so schlimm, aber er ist natürlich überholt gewesen dann irgendwann, als wir umgezogen sind. Aber wir haben dann nach und nach alles renoviert, genau. Ja, also wir mussten das ein bisschen aufteilen, weil wir natürlich von dem Laden ja überrascht wurden, dass wir jetzt plötzlich ein Studio haben und der war auch recht groß, ne? Also 100 Quadratmeter. Und dann haben wir mal erstmal eine Ecke renoviert, dann die andere, bis es dann so wurde, wie wir es haben wollten.
Also die ganze Western, das Western-Mobiliar,
ja,
die Holzschwank, die Alien-Airbrush, die Holz-Indianer, die Schaufensterpuppen in Strapse.
Auf wirklich, wie man sich vorstellt.
Mega klassisch. Ja. Aber auch irgendwie geil.
Ja, ja, war ja halt damals so. Ne? Es war, ich mein,
und respekteinflößend. Ja. Also eher angsteinflößend, wenn man reingekommen ist.
Ich meine, es ist 20 Jahre her, so war das
so halt schon
damals.
Ja. Ja, also. Aber das war nicht Fugazi, war das Studio, wo du warst?
Genau.
Der, das hieß?
Das war Hyper Shader.
Oh, jetzt habe ich ein Bild.
Alter, du machst ja kein Bild. Du machst ja kein Bild.
Das übertrifft meine Erwartung.
Das kann man hier gar nicht erzählen. Das werde ich auch nicht erzählen, aber du machst ja kein Bild.
Okay, alle machen sich jetzt ihr eigenes Bild und mit allen Mythen, die man sich vorstellt.
Dann werden die Geschichten noch größer. Ist doch super.
Mariana, du hast ja dann auf einmal sozusagen einen Shop gemanagt quasi, ohne das vorher gemacht zu haben.
Naja gut, ich meine, das ist ja jetzt nicht so, also damals oder heute, also wenn man jetzt so ein bisschen 1+1 drauf hat, dann geht das ja eigentlich. Ich meine, ein bisschen Buchhaltung, was man da machen muss oder Orga bestellen, also das ist jetzt, liegt mir schon, also das war jetzt nicht so, dass ich das ja lernen musste oder dass ich jetzt überrascht wurde oder überwältigt wurde von der Aufgabe. Ich meine, also ich bin ja auch oder war Sozialarbeiterin und da musste ich ja auch gerinde gesagt Menschen ja auch irgendwie verwalten.
Betreuen im Leben.
Betreuen, also
ich weiß eigentlich deren, wichtigsten Skills
um deren Leben. Also,
um eine Ehe und einen Shop zu betreuen.
Ja, es war jetzt nicht, also es war, ich hatte das Gefühl, ich habe nur umgeswitcht, also.
Das ist ein bisschen wie bei euch, ne? Sebastians Frau hat von Köchin über Meditationscoach bis Krankenschwester auch alles gelernt und jetzt kann sie diesen Menschen verwalten komplett.
Genau so.
Machst du das auch immer noch im Laden? Also das Management sozusagen?
Ich weiß auf jeden Fall, also ich halte, glaube ich, noch die Fäden zusammen, heißt das so? Genau. Und aber ich gebe immer mehr und mehr ab, weil ich das einfach sonst nicht schaffe, also mit dem Tätowieren.
Mhm.
Genau, und unsere liebe Freundin Steffi, die wir vorhin schon erwähnt haben, die hat einen großen Teil davon übernommen und das ist auch gut so.
Ja.
Mhm. Sie tätowiert aber nicht.
Nein.
Nein.
Ja, gut, ausschließlich.
Also ich würde sagen, also.
Ja, sie hat was Richtiges gelernt und
genau.
Hilft also, dann noch im Shop aus. Und,
das Richtige. Genau. Und also ich würde sagen, das fällt dann jetzt so unter diesen Begriff Shop-Management, was sie dann da eigentlich macht. Also ich meine, es sind ja jetzt dann 5 Tätowierer und sie muss sich ja wirklich um alle 5 kümmern. Also wir haben ja noch ein junges Mädel als Hilfe mit dabei, aber.
Aber deswegen meinte ich vorhin, wenn jetzt noch andere schon damals im Laden waren, ob das deswegen so klar war, dass Pino sozusagen nicht ausbildet oder ob es im Grunde auch, ob man gesagt hat, nee, wir führen eine Beziehung, ich gucke ab und zu mal drüber, aber eigentlich soll es jemand anderes dir zeigen.
Also ich habe das schon mal gesagt, also wir wollten eigentlich Mariana, also der Gedanke war, sie so schnell wie möglich eigentlich quasi fit machen. Mhm. Ja? Also, weiß nicht wie, stell dir vor, als Zugvogelbaby bist du spät geboren, aber es geht bald los nach Afrika und dann kann man auch nicht anfangen mit, wer war Lilienthal? Ne? Da solltest du einfach mal gucken, dass du bald in die Luft kommst. Und wir haben eigentlich wirklich irgendwie so Crash-Kursartig wirklich sehr, sehr, sehr schnell sind wir nach vorn geprescht damit und Marianne hat das eigentlich ganz gut aufgenommen und ich habe dann auch, als ich gemerkt habe, es funktioniert, mich dann auch so ein bisschen nicht abgewandt, aber es dann laufen lassen. Ich hatte zwar immer ein Auge drauf, aber glücklicherweise hat sie die Verantwortung empfunden und sich dann recht selbstständig auch weiterentwickelt. Ne? Also das war eigentlich wirklich sehr, sehr leicht, Marianas das Tätowieren beizubringen, weil sie wirklich sehr schnell ein Feeling dafür entwickelt hat. Und das fand ich gut, weil ich kein wirklich toller Lehrer bin oder so. Ne? Nicht viel Geduld und ja.
Würdest du das bestätigen?
Ach, nein, das ist so ganz so nicht. Also als Lehrer, guter Lehrer würde ich dich schon bezeichnen. Es ist halt vielleicht jetzt mit der Geduld, würde ich dir schon recht geben, wenn du jetzt nicht so, sagen wir mal, viel Geduld, aber man muss einfach nur lernen, damit umzugehen.
Ja. Dann ist das kein Problem. Ihr kanntet euch ja dann auch schon lange.
Genau.
Ja. Habt ihr euch direkt überlegt, so, weil du das mit dem Vorpreschen sagst, okay, was brauchen wir? Mandala müssen es sein, das machst du jetzt?
Nee.
Nein, nein, um Gottes Willen.
Also für die, die es nicht wissen, Marianna sticht vor allen Dingen Mandalas, naja, Ornamentik und so folkloristische Ornamente. Mhm,
genau.
Gestochen scharf.
Mandala ist ja schon fast ein Schimpfwort. Mandala, ne?
Ja, aber es ist okay. Falls ein Schimpfwort ist, tut es mir leid. So meine ich es nicht, ich meinte nur.
Nein.
Na, ist gut.
Organische und folkloristische Formen, die vor allen Dingen die Anatomie des Körpers unterstreichen. Sehr gestochen scharf und meist in schwarz.
Oh, das ist aber schön gesagt.
Wow. So. Aber wirklich. Wo kann ich Termin machen? Das war eine richtig schöne
Also das war jetzt nicht ihr, das nein. Habt ihr euch jetzt nicht übergestülpt, dass du das machen musst?
Nein. Das hat sich eigentlich ergeben. Also übergestülpt schon gar nicht. Und es ist ja auch, also ich glaube auch am weitesten entfernt dann irgendwie von dem, was ja Pino macht. Das wäre ja, das rege eher nahe, dass ich irgendwie vielleicht näher so an ihm oder an farbigen Tattoos, aber das war nicht so meins. Also ich bin, glaube ich, auch so, dass ich stehe halt auf Geometrie, ich stehe auf Symmetrie, ich stehe halt einfach auf diese ganzen Linien und ich fühle mich da wohl und zu Hause und das kam ganz natürlich. Also das kam eher so zu mir, als dass ich das gesucht habe.
Aber das war ja auch das Problem, weil am Anfang, klar, nur irgendwann, als es dann spezieller wurde, als dann so die Jährchen auch ins Land gingen und sie dann begonnen hat, irgendwie spezielle Sachen vorzubereiten und dann natürlich auch technisch anders gearbeitet als ich. Wenn sie denselben Style gemacht hätte oder sich für dasselbe interessiert hätte, da hätte ich ja was zu sagen können. Mhm. Ne? Aber irgendwann war das dann wirklich so, da konnte ich gar nichts zu sagen. Also wir haben das ja heute noch, weil wenn wir zeichnen, dass sie dann sagt, was meinst du denn? Und denke ich mir, ja, cool, also keine Ahnung, finde ich gut, ja. Aber mehr kann ich dann irgendwie, das, oder soll ich das vielleicht so machen? Oder was würdest du davon halten, wenn ich das so mache? Dann denke ich mir, keine Ahnung. Ich denke, weiß nicht, beides würde passen. Ja, ich bin dann so nicht besonders hilfreich, weil ich mich halt überhaupt nicht auskenne. Ne? Und das wäre natürlich interessant gewesen, wenn man sich für denselben Stil interessiert hätte. Aber vielleicht ist es besser so,
ja.
Ne? Mhm. dass man vielleicht dann doch nicht irgendwie.
Ich glaube, sonst bleibt man möglicherweise vielleicht auch immer so neben dir, der.
Naja,
sie macht jetzt auch asiatisch. So.
Ja.
Ich meine, es ist ja.
Nee, weiß ich nicht.
Also wenn man gut asiatisch dann macht, sagen wir mal, als Partner, ich meine, das ist ja schon. Also das muss man ja schon können. Also es ist ja jetzt nicht so, dass man dann sagt, okay, super, jetzt mache ich mal auch einfach mal eben asiatisch.
Ich mache ja nicht asiatisch, ich mache japanisch.
Ich kann mich immer rausreden, wenn ich nicht tätowiere.
Naja, von daher.
Ja, stimmt. Und bei Japanisch ist ja auch nicht so, dass man jetzt einen uniken Stil hat, der andere fieserweise klaut, sondern das ist ja traditionell. Also es wäre jetzt...
Oh. Es gibt auch keinen traditionellen Stil. Also... Oh, Mist.
Oh, nee, alles gut. Triggerwarnung, Pino ist.
Ja, Entschuldigung.
Macht nichts.
Na, es gibt halt keinen Stil, der im Grunde genommen die Form darstellt, wie Tätowierungen dargestellt werden sollten in der japanischen Ikonografie der Tätowierung. Es gibt, wenn es eine Million japanischer Tätowierer gibt, das sieht alles anders aus. Also japanische Tätowierung beinhaltet ein bisschen mehr als nur die grafische Sprache der Tätowierung. Ne? Ja. Von daher, also kommt man sich da vielleicht auch gar nicht in die Quere. Ne? Also es gibt ja auch sehr viele andere Tätowierer, die japanisch machen. Das sieht alles anders aus.
Ja.
Und man findet es auch toll.
Wie sagt man es dann, was du machst? Interpretation japanischer Holzschnitte?
Nein.
Auf einem anderen Medium?
Nein. 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 Weil das ist schwierig zu beantworten, weil ich immer zu weit aushole und ich kann mich immer so schlecht kurz fassen bei bestimmten Themen. Wenn ich mich sehr stark kurz fasse, also mit den Holzschnitten, damit bringt man das am ehesten in Verbindung, ne? Also mit Ukiyo-e. Relativ. Mhm. Ne? Also die japanische Tätowierung ist ja tatsächlich eine Bildsprache, die zwar eine Verbindung hat zu den Holzschnitten, aber es sind auch ikonografische Darstellungen, die in der Tätowierung, aus der Tätowierung heraus entstanden sind, die gar nicht zu finden sind.
Ah, okay.
in Holzschnittdruck. Mhm. Ne? Also es ist tatsächlich eine Tattoo-Bildsprache. Deswegen gibt es auch eine, finde ich, getrennte Tätowier-Ikonografie. Ne? Und selbstverständlich ist der Inhalt dieser Darstellung die japanische Folklore, die japanische Legende, die japanischen Heldenerzählungen etc. pipapo. Und die werden auch in Holzschnitten dargestellt. Aber die Darstellung in der Tätowierung ist manchmal, es ist nicht immer vergleichbar. Ne? Also die Tätowierung ist sehr autonom. Mhm. Es gibt viele Formen der Darstellung, die es auch nur in Tätowierungen gibt. Die sieht man gar nicht in Holzschnitten. Mhm. Ne? Und das erfährt man und dann sieht man dann, wenn man sich dann halt mit der Tätowierung beschäftigt. Ja.
Ich habe gelesen, du findest es schade, dass manchmal es immer nur optisch bewertet wird, weil da eigentlich auch in deinen Tätowierungen super viel Inhalt drin ist, weil du wirklich recherchierst und dich damit beschäftigst, was es auch inhaltlich meint und meinen soll.
Ja, es meint eigentlich gar nichts, ne? Also es ist tatsächlich, also Tätowierung, das ist die japanische Tätowierung ist eine ästhetische, visuelle Geschichte. Und da gibt es jetzt nicht so dieses Bedeutungsding in dem Sinne. Also es ist so, dass, also die japanische Tätowierung, die immer den ganzen Körper bedeckt, so ist sie zumindest gedacht, mhm. Auf dem Körper Harmonie, Kohärenz erzeugen soll. Ja, also Verhältnismäßigkeit mhm. erzeugen soll. Also die Japaner machen so Dinge nicht wie rechts böse, links gut und hier hätte ich gern Wasser und da hätte ich gern Luft und so. Ne? Also es geht nicht um Gegensätze, sondern die Tätowierung spiegelt sich komplett in sich. Ne? Das Hauptmotiv ist immer auf dem Rücken und Arme und was noch dazu kommt, sind im Grunde genommen eine Art ästhetische Spiegelung des Hauptmotivs.
Ah, okay.
Ne? Und wichtig ist einfach nur, dass es einen Kontext gibt, einen Zusammenhang gibt. Also da muss jetzt keine großartige Geschichte erzählt werden, aber es gibt halt unzählige Motive, die miteinander komponiert werden und tätowiert werden, weil sie ästhetisch so tatsächlich auch umgesetzt werden. Und dann gibt es Motive, die wiederum überhaupt keinen Zusammenhang haben. Also sie hängen nicht zusammen mit anderen Motiven und sind manchmal sogar extrem gegensätzlich und das vermeidet man dann. Mhm. Und selbstverständlich, wenn man jetzt ein ganz bestimmtes Motiv darstellt, dann hat dieses Motiv tatsächlich vielleicht eine Geschichte oder stellt eine dar. Und dann kann man, und vielleicht ist es auch hilfreich, wenn man dann weiß, was man da darstellt, ne? Damit man dann zum Beispiel den Rest der Tätowierung planen kann auf dem Körper. Ja, das
okay,
ist
so. Dafür braucht man aber ja ein bisschen Knowledge darüber. Also.
Ja, also Schaden tut's nicht.
Also Koi hochwärts schwimmend oder rückwärts schwimmend ja. Ist ja auch schon was Bedeutsames.
Ja, also ich denke, oder ich sage auch immer, irgendwie ein Koi tätowieren zu können, bedeutet nicht, dass man japanische Tätowierung stechen kann. Ne? Ich bin jetzt auch kein ausgesprochener Mega-Experte der japanischen Tätowierung oder so. Ich bin ja nicht der Japanologe oder so. Mhm. Ja. Aber ich bin sehr bemüht.
Stets bemüht.
Ja.
Warum hast du angefangen zu tätowieren?
Weil ich Bock drauf hatte.
Wie alt warst du da?
25 Jahre jünger als heute.
Hättest du das nicht gesagt, dann hätte man es nicht errechnen können. Jetzt kann man es viel eher.
Nein, ich fand Tätowierung toll irgendwie. Also ganz profan. Wie, ich glaube, man fängt an zu tätowieren aus denselben Gründen, weshalb man anfängt zu rauchen. Ich wollte total cool sein, ich wollte der Geilste sein, ich wollte total gefährlich aussehen. Und ich habe gedacht, ey, ich brauche echt einfach mal arschmäßig viele Tätowierungen, mehr als alle anderen haben. Ja, und das habe ich jetzt davon. Eine Menge Scheiß.
Warst du ein gefährlicher Typ, der einfach, oder warst du die, wie fast alle, gar nicht gefährlich und wolltest dich durch Tätowierung gefährlich machen? Oder wie kann ich mich dich vorstellen in jungen Jahren?
Ja. Es ging.
Was ging? Dass du gefährlich warst? Oder
nee, aber in jungen Jahren ist es ja oft so, irgendwie man sucht nach Vorbildern, ja. Man sucht nach Zugehörigkeit. Unglücklicherweise findet man sie dann auch. Und diese Maske, die man sich dann zulegt, ne, weil man spielt ja als 16-Jähriger der man eigentlich gern sein möchte. Die wächst dann fest. Du spielst es so lang, bis du wirst, was du gespielt hast. Und dann bist du's. Und vielleicht hast du die Möglichkeit, es irgendwann einmal zu hinterfragen und dann mit viel, viel Mühe dir die Maske wieder abzuwaschen. Aber somit habe ich halt, glaube ich, wie alle oder wie viele Jugendliche, die heute die 50 gehen, genau dieselben Dinge getan und dieselben Dinge gemacht und gelebt, wie alle anderen auch. Und ja, also ich war immer recht kommunikativ, ne? Und für mich war auch Gewalt immer ein Mittel zur Kommunikation. Und von daher, wie gesagt, ich war immer sehr kommunikativ. Ich bin immer sehr, sehr auf die Menschen zugegangen als Jugendlicher.
Hast du vorher zeichnen können, gezeichnet, um dann irgendwie ja dann darüber nachzudenken, dass das ein Weg sein könnte?
Ja, ich habe schon immer gezeichnet, wie alle anderen auch.
Ich auch.
Aber das hat mich eigentlich eher in Richtung...
Sag mal nicht, wie alle anderen auch.
Das hat mich eher in Richtung Kunsthochschule gebracht. Das war jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, oh, ich kann so toll zeichnen, werde ich Tätowierer, weil Tätowierer damals ja kein Beruf war. Es war auch nichts, was irgendwie in Aussicht stand, erlernt zu werden. Mhm. Ne? Ich werde Fleischer, Astrologe oder Tätowierer. Also Tätowierer war gar nicht da als Beruf. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, es gibt doch einen Weg irgendwie da rein. Und dann habe ich mich halt dafür entschieden, also für die Laufbahn.
Aber Kunsthochschule stand zur Debatte.
Ja, auf jeden Fall. Also es hätte mich sehr interessiert.
Hattest du Abitur und hättest das auch machen können?
Nein, ich habe einen Realschulabschluss, aber du kannst in Braunschweig an der Kunsthochschule, an der HBK, durch eine Begabtenprüfung Kunst studieren, Malerei. Ne? Am Ende war mir, also das war mir eigentlich recht früh klar, ich dachte, ich studiere Malerei, dann bin ich Maler und dann habe ich ein Diplom, dann darf ich malen, aber ich darf doch auch so malen. Und ja, ich meine, was soll das irgendwie, ne? Das ist ja wie ein Diplom zum Atmen machen, jetzt darfst du atmen. Ich habe ja vorher gemalt und hinterher und andauernd und dafür brauche ich doch keine, ne? Zumal, ja, weiß nicht, also die Ausbildung zum Kunstmaler oder in freier Malerei. Das war eigentlich so von den Visionen, die Menschen dort hatten. Das ist nicht meine Welt gewesen. Ja, dazu bin ich zu schlicht.
Wie sahen die Sachen aus, die du gemalt hast? Also wie bist du gestartet?
Also ich habe tatsächlich irgendwie große Google-Schreiberbilder immer gemalt. Und das war immer so recht pornografischer Inhalt. Hm. Ne? Ja, recht expliziter pornografischer Inhalt. Alles mit Kuli.
Hast du die Sachen mal gesehen, Marianne?
Ja, ich kenne die Sachen. Ja? Also die meisten auf jeden Fall. Ja, wobei, ich kenne eigentlich alles, was du noch so hast zu Hause, kenne ich eigentlich.
Ja, ne? Das waren so richtige Schock-Dinger. Ja. Ich wollte eigentlich nur...
das wäre eh nichts geworden an der Kunstschule damit.
Ne? Also ich habe da wirklich die schrägsten Sachen gezeichnet. Einfach nur, um mein Gegenüber einen Würgereiz zu verursachen. Ne? Ich wollte es einfach nur eklig machen. Mhm. Es hat mir Spaß gemacht, halt, wenn Leute extrem reagiert haben. Das war eigentlich der einzige Sinn. Ja.
Effekthascherei.
Ja, natürlich habe ich mich für Pornografie interessiert. Ich war 20.
Schon also, wieder eine Parallele.
Ja. Zu wem?
Zu mir.
Suchst du gerade nach Parallelen?
Ja.
Ich versuche mir dumme Sprüche zu verkneifen, aber es kommt immer wieder.
Pornografie kommt ja aus dem Altgriechischen. Pornea. Mhm. Und bedeutet Obszönität. Und ich hatte damals ein Bild gemalt, das hieß so. Und das war ein Typ, der amputierte Arme hatte. Und,
ich ahne das Problem.
Und aus dessen Mund ein riesiger Schwanz, ein riesiger irrigierter Schwanz kam. Mhm. Ja. Und ich fand die Idee so witzig, dass er zwar nichts produzieren konnte, weil er keine Arme hatte, aber er konnte halt wirklich unendlich obszön sprechen. Und das fand ich irgendwie, damals war das, dachte ich mir, hey, das ist doch irgendwie geil. Das male ich jetzt mal. Naja, aber ich war ja jung und hatte kein Geld.
Und wie bist du dann in deinen ersten Shop gekommen? Du bist Klinkenputzen gegangen in Shops in Braunschweig und hast gehofft, dass da einer sagt, können wir machen.
Ja, mit den pornografischen Bildern.
Ich wollte halt tätowiert sein. Ich habe halt versucht, Geld zusammenzukratzen, mich tätowieren zu lassen. Hab dann versucht, mal eine Frage zu stellen und du hast dann auch gleich die passende Antwort bekommen. Ne? Also da war ja gar nichts, also keiner hat dir was gesagt. Mhm. Und ich habe dann irgendwann halt meinen späteren Lehrer, in Anführungsstrichen, kennengelernt und den habe ich ein Jahr genervt. Und der hat mich etliche Male aus dem Laden rausgeschmissen und ich habe halt echt nicht nachgelassen, weil ich wollte.
Du warst Kunde bei ihm und du hast beim Tätowieren genau, immer wieder, genau. Was sind das?
Ja, welche nicht nur Farbe? Beim Tätowieren, ich bin auch sonst mal so rein und habe immer wieder und immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und irgendwann war er dann soweit. Ich weiß nicht, was da passiert war. Irgendjemand hatte den Laden verlassen und die brauchten halt einfach einen Sklaven und einfach jemand, der jetzt da ist. Und dann hat er mich um 1 Uhr morgens angerufen und dann haben wir uns getroffen. Und dann bin ich irgendwann am nächsten Tag mittags bei ihm wieder rausgetrockelt bei ihm zu Hause und dann hatte ich den Job, ne? Ja.
Also einfach präsent sein, auf den Sack gehen und dann, wenn die Lücke da ist, dass er dich
ja, ich dran erinnert. Ja, das war, glaube ich, wirklich Glück. Und halt die Sache, dass dann wirklich auch jemand gebraucht wurde, der dann die Dinge machte, die ich dann machte, weil ich machte ja alles. Hm. Ne? Also ich meine damit wirklich irgendwie Sachen aus der Wäscherei holen, seinen Pool graben, zu Hause sauber machen. Also gab es nichts irgendwie. Er hat gesagt, mach das, dann habe ich das gemacht. Hm. Ne? Und ich habe morgens aufgeschlossen, ich habe abends abgeschlossen, ich habe den Laden sauber gemacht, ich habe die Toilette sauber gemacht, ich habe unseren bescheuerten Cola-Automaten sauber gemacht, ich habe den Kaffee gekocht, ich bin ans Telefon gegangen, ich habe die Scheiben sauber gemacht. Ich habe einfach alles gemacht. Ich habe ihm ja sogar die Haare geschnitten. Ja, und das kann ich gar nicht. Ne? Ich habe wirklich alles gemacht.
Aber tatsächlich Sklave, also privat, beruflich, alles.
Naja, möglich. Also es ist jetzt, ich wäre sehr undankbar und das würde auch nicht stimmen, wenn ich sagen würde, ich wurde wie ein Sklave behandelt. Nach einer anfänglichen Zeit, man kann sich dann auch so positionieren, dass man dann irgendwann auch gut fittet und ja, also ich habe da eigentlich eine okay Zeit gehabt, vielleicht zum Schluss nicht mehr so, da waren die Differenzen dann doch zu groß, aber ich kannte es ja auch nicht anders. Ne? Ich musste halt einfach machen, was ich machen musste und ja, also für mich war dann halt sein Poolgraben Teil der Ausbildung zum Tätowierer. Ne? Muss man können. Spaten, graben.
Ne? Lektion in Demut einfach. Kannst du es ja auch so verbringen.
Nö, hat ja auch Spaß gemacht. Es gab was zu trinken und Drogen natürlich immer. Ne? Schön. Ja, also wenn du auf Koks einen Pool gräbst, dann geht das ganz fix, mein Lieber. Vor allen Dingen, weißt du, wie viele Leute da den Pool gegraben haben? Wir hatten Tage, da waren wir zu 15.
Alle auf Sendung schön
und jeder wollte einen Spaten. Jeder wollte einen Spaten. Ich glaube, wir hatten nur 4. Der Rest hat gequatscht, die anderen haben gegraben, wie die Bescheuerten. Früher, ne? Heute ja. Anderes Leben.
Ja, nimmt ja keine Drogen mehr heutzutage. Ist nee. Alle gesetzt.
Und das ist ja sowas von wirklich 1900.
Voll.
Voll. Sebastian hat vorhin gesagt, hat mir erzählt, dass als ihr euch das erste Mal kennengelernt habt, da hast du noch alles tätowiert. Oder alles im Sinne von ja. noch nicht so einen festgelegten ja. Stil gehabt.
Kann sein, ja. Wann haben wir uns denn das erste Mal kennengelernt, Sebastian?
Ich weiß gar nicht, ob wir uns, aber wir haben, ich habe dich wahrgenommen
ah, ja, okay.
Auf einer Messe, war das Braunschweig? Also irgendwo in einer Messe. Genau, wo ich Electric Revolver und dann kamst du zu Lutz und hast mit Lutz gequatscht. Da war ich noch Lehrling so ah, ja. und fand es ganz interessant,
okay.
dein Auftreten. Also da war jetzt nicht oh. so, sondern nur das war ein auffälliges Auftreten. Also eine Souveränität oder irgendwie so ein Charisma. Oh. Wo ich dachte mir, den Typen muss ich mir merken.
Möchtest Beste. Du was trinken? Sebastian.
Du starrst etwas raus. Und, aber ich kann mich nicht erinnern, dass es japanische Arbeiten waren, von denen ja. ich da beeindruckt war. Also deswegen.
Ja. Und ich habe früher, was heißt früher? Also ich meine, wie gesagt, man tätowiert ja auch eine Weile. Ich habe ja nicht angefangen mit Japanisch. Ja. Ich habe mich immer schon für japanische Tätowierung interessiert. Aber das hat sich wirklich slowly entwickelt. Und dass ich jetzt wirklich nur noch mich mit einem, also mit dem Thema beschäftige, das sind vielleicht 10 Jahre.
10 Jahre, ja.
Also ich habe vorher mich auch immer dafür interessiert. Aber ich glaube, erst durch unseren ersten Trip nach Japan vor 17 Jahren hat es eigentlich angefangen, ein bisschen konkretere Formen anzunehmen. Ja, aber ich würde sagen, ich habe dann trotzdem erstmal irgendwas gemacht weiter. Ich habe das gar nicht geblickt, was es eigentlich beinhaltet. Und das kam wirklich mit der Zeit und ist nach wie vor gerade da. Ne? Also ich bin gerade damit beschäftigt, das zu kapieren. Ne? Mhm. Und ich versuche nach wie vor, es irgendwie umzusetzen.
Ja. Ist noch nicht vollkommen erschlossen und auch schwierig, die Komplexität. Nee,
das ist nicht zu erschließen. Mhm. Ne? Das, nee. Außerdem, du hast ja nur so ein Kontingent an Möglichkeiten von Dingen, die du dir merken. Du liest natürlich unendlich viel, aber du kannst ja nicht alles behalten. Also du schaffst ja auch immer wieder Platz. Ne? Das ist so eine iCloud, die sich immer wieder selber leert. Ne? Mhm. Es wäre auch ein bisschen viel verlangt, wie Schopenhauer mal gesagt hat, alles zu behalten, was man liest. Das wäre ja so, wie wenn man von jemandem erwarten würde, alles bei sich behalten zu haben, was er gegessen hat. Ne? Mhm. Aber was man liest, trägt dazu bei, dass man derjenige wird, der man dann ist. Ne? Mhm. Also all die Dinge, die du bisher gegessen hast, haben dich aufwachsen lassen. Ne? Mhm. Du hast sie nicht bei dir. Aber du bist groß geworden im Gegensatz zu mir.
Hm. Ja, so geht es mir manchmal auch so bei so den Astro- oder Tarot-Kram, wo ich sage, so, da habe ich mich jetzt mal ein paar Jahre mit beschäftigt, aber alles kann ich jetzt auch, ich kann die Karten nicht genau, ich muss nachgucken halt einfach nochmal. Es bleibt nicht alles hängen, ja. aber der grobe Überblick halt. Hm. Das erklärt das, weil ich weiß gar nicht, wann diese Präsenz von diesen Arbeiten, ich dachte mir, das ist ja für mich gefühlt so schlagartig gekommen, aber du kannst ja nicht schlagartig Bodysuits oder Sleeves machen, die müssen ja irgendwie...
Nee, aber wenn das so lange her ist, irgendwie, also weiß ich nicht, das waren auch wirklich nicht so schöne Arbeiten. Also entweder war es zu leicht zu beeindrucken, lieber Sebastian, oder also an meinen fantastischen Arbeiten kann es nicht gelegen haben.
Aber ich glaube, das ist die Präsenz kommt dieses das Instagram oder sowas, dass man vorher so in Magazinen mal was gesehen ja. hat und auf einer Messe ja. schlagartig hat man ein Profil gehabt ja. und dann ah krass, der ja. macht ja nur die und die Arbeiten und dann ist das auf jeden Fall so präsent, fällt mir gerade ein, weil früher hat man das ja gar nicht so war alle vor die Nase mal eine Messe. Ja. Und ein Tattoo-Bericht ist ja jetzt auch nicht immer gewesen. Mhm. Konnte man den Überblick gar nicht haben. Mhm. Mich interessiert noch vorhin, was heißt Crashkurs? Wie seid ihr da rangegangen? Mhm. Also du hast Kunden besorgt und wie kann ich mir euren Crashkurs vorstellen?
Naja, wir hatten das so gemacht, dass wir einen Aushang im Geschäft hatten, dass ich Tätowierungen für umsonst anbiete. Mhm. Und genau, wer möchte, kann sich gerne melden und wir haben mit chinesischen Schriftzeichen haben wir viel gemacht. Weil Pino meinte, das ließe sich halt für ihn dann besser auch nacharbeiten, falls was schief geht. Mhm. Und erstaunlicherweise haben sich da wirklich jede Menge Leute gemeldet. Ja. Also wirklich.
Erstmal hat sie mich tätowiert. Ja. Zweimal.
Genau, ja. Also Pino hat meine ersten 2 Tätowierungen, genau.
Ja. Was? Sind die noch da oder gecovert?
Nee, die sind da. Ach, Quatsch, gecovert.
Okay, ja.
Covered. Die beiden Blumen.
Ach, schön. Ah, ja.
Also fürs Erste, ne?
Ja,
also das war. Mein erstes sah beschissen aus. Also sie war ja wirklich von Anfang an, hat es eigentlich. War es echt. Okay. Na, es ging ganz gut, sie dann tatsächlich dann auch probeweise direkt so auf die Menschheit.
Ja, also ich meine, die Leute, die sich gemeldet haben, die wussten ja natürlich, was Sache ist. Genau, ne? Also ja. Es war ja jetzt nicht so, dass ich ja gesagt habe, ich kann da schon und so, sondern das waren ja die ersten Versuche und also auch die ersten Kunden, die waren auch vollkommen okay damit. Also die haben da schon gesagt, nö, das wird schon so passen.
Und die kamen mit eigenen Skizzen oder du Nein, hast was also, für die gemacht?
Ich habe immer was vorgeschlagen. Also die Größe, also wie gesagt, es handelte sich um chinesische Zeichen und die Größe hat Pino so ein bisschen festgelegt und die Stelle halt, glaube ich, so Wade immer oder halt irgendeine einfache Stelle, wo ich halt gut tätowieren konnte.
Ja, und auch keine besonders exponierten Stellen. Ja, ne? Also Wade ist halt immer gut.
Genau. Ja. Und und dann halt die Größe wurde dann besprochen, wie groß und auch natürlich, ja, welches Schriftzeichen, also stand halt irgendwas zur Verfügung. Und dann wurde es immer mehr, dann haben die Leute sich ausgesucht, was weiß ich. Ich habe dann einmal Ente süß-sauer tätowiert und
das wollte aber jemand.
Er wollte das dann, weil meinte, kann sowieso keiner lesen, also dann machen wir das. Also es war auch ganz witzig.
Ja.
Genau, und dann lief das immer weiter und dann habe ich mit den ersten Skizzen angefangen. Also erste Skizzen im Sinne von und die ersten Wünsche der Kunden umzusetzen, die dann kamen. Die meinten, dann könntest du das und das vielleicht auch machen. Mhm. Genau, und dann ging das damit dann weiter.
Und also, das waren Kunden, die in den Laden, also normale Walk-ins oder auch die schon da vorbereitet wurden?
Genau, teilweise waren es dann die, bei denen ich dann das erste Tattoo, also die chinesischen Schriftzeichen gemacht habe, dass die dann wieder kamen, meinten, Mensch, bin ganz happy und könntest dir vorstellen, auch das zu machen.
Hast du noch Kunden aus der Zeit?
Ja, habe ich.
Echt, du gehst immer noch?
Ja, habe ich.
Sehr krass. Habe ich. Gar nicht mit.
Ja, nee, so, man denkt sich so, ja, da wird was umsonst, dann holen sich das Leute ab, die mal ein Säppchen machen wollen.
Ja, was auch vollkommen okay war, sowas ja auch gedacht. Nee, ich habe, also ich würde jetzt nicht sagen viele, aber ich habe noch einige, mit denen ich auch Kontakt und die immer wiederkommen. Also, und
wie lange ist denn das jetzt her, dass du angefangen hast?
Circa, ich glaube, wir haben vor ein paar Tagen so ein bisschen versucht, das zu eruieren, weil ich habe das, weiß nicht genau, wann das ist. Ich denke mal 8 Jahre dürfte das jetzt sein. Mhm.
Und da warst du immer, also da hast du jetzt freigenommen und warst dabei die ganze Zeit?
Nee.
Also du
hattest das anfangs mit, natürlich schon.
Bei diesen umsonst Schriftzeichen.
Am Anfang aber ich habe dann ja auch irgendwann gesehen, klar, ich meine, sie hat dann ewig gebraucht oder so, aber das Resultat, das schaust du dir dann 5-mal an und dann gehst, oder musst du einfach auch davon ausgehen, dass es dann beim 8. und beim 9. Mal nicht beschissener wird. Und so war es ja auch nicht. Und das fand ich auch gut so, weil, wie gesagt, ich bin nicht besonders geduldig.
Deswegen, ich stelle mir das so vor, du sitzt ja da.
Nee, wir haben schon auch immer, wenn es dann weiterging, wenn dann mal was schattiert werden sollte oder so etwas, dann haben wir uns schon dann nochmal damit beschäftigt. Ne? Und dann war ich auch mal dabei, wenn dann was Neues ausprobiert wurde, auch technisch, was sie noch nicht gemacht hatte. Aber ich denke mir dann immer, wenn da einer steht und guckt, bist du noch unentspannter. Und wenn ich dann das Gefühl habe, es funktioniert, dann habe ich das auch laufen lassen. Und wir haben uns dann die Sachen mal, wenn die wieder kamen, zusammen angeguckt. Und dann siehst du ja, woran man dann arbeiten kann. Das siehst du dann eigentlich sogar recht klar, wenn die Schattierung zum Beispiel viel zu hell ist, weil man als Anfänger total beeindruckt war von der Rötung oder zaghaft war oder so. Ne? Oder wenn man dann sieht, okay, in den Rundungen muss man beim Linieren vielleicht ein bisschen mehr darauf achten, dass man das. Wir haben das immer so gemacht. Ne? Und es hat eigentlich immer ganz gut geklappt eigentlich. Ne?
Also auch vor dem Kunden oder wie oder dann eher so kundeneutral?
Eine Zeit lang, als sie wirklich Anfängerin war, auch mal vor dem Kunden. Aber prinzipiell, finde ich, gilt immer den Kunden aus gewissen Prozessen eher auszuschließen, ne? Weil es dann blöd ist einfach.
Ja,
ne?
Also ich meine, bei den ersten Tätowierungen natürlich schon auch vor dem Kunden die Anweisung, die mir Pino natürlich geben musste. Also klar, also jetzt, ne, spann mehr oder weiß ich nicht, drück mehr fest dazu oder wie auch immer. Aber das Nachbesprechen, also wenn die Kunden wieder reinkamen und das Tattoo abgeheilt war, das haben wir jetzt nicht vor dem Kunden ausgebreitet. Also ist ja auch okay, wenn nicht. Also einfach zu besprechen, was man beim nächsten Mal besser machen muss, das muss man ja.
Sie hat dann recht früh auch die Sachen dann selber nachgearbeitet. Weil das waren jetzt keine Heiden-Kunstwerke, die ersten Geschichten, aber
Das hat ganz gut geklappt. Also dann die eigene Arbeit auch tatsächlich auch nachzustechen. Das war eigentlich so problemlos, fand ich. Mhm.
Schaut ihr euch jetzt die Sachen vom jeweils anderen an, wenn ihr zusammen im Laden seid?
Ja, auf jeden Fall. Also jetzt nicht automatisch, aber wenn ich weiß ja, was Pino macht am Tag oder also was er vorhat und wenn er fertig ist, ich höre das dann und ich eine Pause mache, dann gehe ich auf jeden Fall rüber. Mhm. Aber ich habe es auch ganz gerne, wenn ich fertig bin und ich ihm zeigen kann, was ich gemacht habe, einfach mal um Feedback zu kriegen. Also wie er das findet, aber es mal eben, ja.
Wenn man was gemacht hat und man hat eine Arbeit beendet, die vielleicht irgendwie mehrere Session
lang war, dann ja, interessiert man sich halt einfach auch dafür. Ne? Und wir haben auch so einen Fotospot bei uns, wo die meisten bei uns da auch ihre Tätowierung fotografieren und der ist eigentlich gleich neben unserem Zeichenraum. Das heißt, wenn jemand da aufkreuzt und Foto macht, dann kommen alle und gucken und geben dann Schatten auf die Fotos und dann musst du sagen, ey, kannst du mal ganz kurz, ja, kannst ja gleich gucken. Irgendwie, ne? Also es ist eigentlich bei uns sowieso so, dass wir gegenseitig mal ein bisschen schauen.
Feedback-Kultur.
Ach, das tut ja auch angucken, gut.
Ne? Was machen die anderen so? Genau. Auch beim Zeichnen. Also mit Gianni zum Beispiel, der bei uns arbeitet, den kenne ich auch schon seit fast 20 Jahren. Und
wie wird es denn mal vor? Wie heißt der? Jetzt zum
Gabbiano Nachdruck? Heißt er. Und also er mag auch sehr so die japanische Bildsprache, wenn es auch anders ist als das, was ich mache. Aber wir interessieren uns schon für dieselben Subjekte. Und wenn wir dann zeichnen, dann schieben wir schon mal die Zeichnung hin und her und gucken mal und oder sagen, das Auge ist zu klein oder der Kopf ist zu groß oder probier noch mal so. Das ist eigentlich, glaube ich, aber das ist bei überall.
Das
ist auch in jedem Studio so. Nehme ich mal an. Oder in vielen. Also ich kenne das eigentlich schon so, auch wenn ich andere Studios besucht habe.
Ja, und wenn das so, wenn die so oft, wenn das organisch gewachsen ist oder alles auch freiwillig, aber manchmal gibt es auch in großen Shops so Zwangs, wenn Leute einfach zusammengewürfelt werden, dann höre ich oft, dass es eben nicht so ist, sondern dass man da einfach sein Ding macht und nach Hause geht, weil das einfach nur eine Arbeit ist und man mit den Leuten gar keinen.
Das finde ich immer ätzend.
Irgendwo eingestellt wurde von irgendeinem Chef.
Das habe ich einmal so richtig krass erlebt in London. Da haben, glaube ich, 27 Tätowierer gearbeitet, das war echt wie auf dem Hauptbahnhof. Und die kamen nur, um das Tattoo zu machen, und dann waren sie sofort wieder weg. Und du wusstest nie, sind das jetzt hier Kunden oder Tätowierer? Und das waren ja wirklich, als ob man einen Platz gemietet hätte. Mhm. Und man hat auch immer an unterschiedlichen Stationen gearbeitet. Und du bist wirklich um 15 Uhr rein, hast ein Tattoo gemacht, um 17 Uhr bist du nach Hause gegangen. Und am nächsten Tag hattest du kein Tattoo, bist du erst gar nicht hin. Das fand ich irgendwie doof. Also das ist nicht so meine Art zu lebarbeiten. Mhm. Ne? Also arbeiten gehen, okay, aber so leben arbeiten, das wäre nicht mein Ding.
Wie sind die, also würdest du mal die Leute, ist ein bisschen Sprung, aber die Leute vorstellen, die hier arbeiten? Also Gabbiano, wie das gekommen ist, wie ihr die eingestellt habt? Also ist alles, ich nehme mal an, alles in Zusammenarbeit. Ihr stellt ein, oder?
Naja, stellt ein.
Das oder, ist, glaube ich, nicht richtig ausgedrückt.
Ah, okay. Also das, ich denke, das.
Also ihr seid aber schon die Chefs beide.
Das ist unser Laden.
Quasi. Genau, wir sind die Inhaber.
Ihr seid die Inhaber.
Aber erstens sind die Leute ja selbstständig, die bei uns arbeiten. Und das ist ja nicht so ein ja, so, also so, es ist
ja
nicht zu stark hierarchisch. Also wem der Laden gehört, ist klar, das müssen wir dann nicht jeden Tag uns an die Mütze kleben. Nee, also wir arbeiten zusammen mit dem Jan Schlimme, das ist ein Freund, der schon früher auch in der Stadt bei uns tätowiert hat und sich dann irgendwann verändern wollte, bei uns angefangen hat. Dann haben wir ein bisschen Support aus Italien bekommen. Also der Gabbiano ist gekommen letztes Jahr aus Neapel.
Auf freundschaftlichen.
Ja, wir kennen uns seit 20 Jahren. Okay. Und die Elisa Carisi vom Swansong in Rom ist dann auch letztes Jahr dazugekommen. Genau.
Genau, und ansonsten, wie gesagt, haben wir dann noch die Steffi, unsere.
Genau, und Marie Buck.
Gute Serie.
Unsere.
Die hast du letztens vorgestellt, oder?
Ja, genau. Ja, okay. Also, das ist unsere Auszubildende. Ne? Mhm. Also,
bildet ihr die alle aus? Oder gibt es jetzt wirklich so, dass ihr das beide macht, komplett mit ihr? Oder?
Also, eigentlich bilden wir sie alle aus, aber irgendwie dann irgendwie dann doch nicht. Also momentan sind wir sehr mit ihr beschäftigt. Aber das ist ja jetzt erstmal nur der Anfang.
Liegt aber auch vielleicht jetzt einfach an der Tatsache, dass ihr jetzt wirklich Nadeln lötet und genau. Materialkunde hat. Und da ist halt jetzt Pino erstmal an vorderster Front halt.
Aber wir machen das wirklich, also sie hat zum Beispiel wirklich ein Buch geschrieben, ja, also sie nimmt das richtig durch, ne, und ein Tätowierer halt der letzten 60 Jahre und sie soll einfach wissen, wer die waren, die vorher da waren. Also ich möchte halt nicht, dass noch ein Tätowierer aufwächst, der keine Ahnung hat, wer Markus Pakeko war. Mhm. Das geht mir auf den Sack.
Weil du das so oft erlebst, dass es so ist?
Ja,
du findest, es gehört dazu.
Es gehört absolut dazu. Also, ja, nicht so, das ist ja keine Pflicht oder so, aber vielleicht will ich mein Bewusstsein auch immer irgendwo anders hin transportieren, ja, und denke dann, jemand anders sollte auch so denken und so sein oder so, ne? Aber ich finde, wenn man diesen Beruf macht, wenn man diesen Beruf liebt, und ich liebe das. Ich liebe ja das Tätowieren. Und gar nicht, es geht gar nicht ums japanische Tätowieren. Ich liebe das Tätowieren an sich. Und da finde ich, wenn man dann jetzt anfängt, in einer veränderten Umgebung auch des Tätowierens, sollte man sich bewusst machen, dass das Tätowieren aber mal anders war und dass die Welt mal eine andere war. Und genauso wie wir aus dem Kontext der Geschichte verstehen, warum wir sind, wo wir sind, ist es vielleicht irgendwie für die Berufsethik gar nicht so verkehrt, ne, zu schauen, was war da vorher, wie haben sich denn Stile entwickelt, ne? Warum haben wir heute die Möglichkeit, die Dinge zu tun, die wir tun, ne? Und dass man dann so ein bisschen einen Blick hat, also einen Überblick über die Tätowiergeschichte. Jetzt nicht bis zu Ötzi, ja, aber allein was die letzten 30 Jahre in ja, Europa,
ja.
Ja, also diejenigen, die wirklich die letzten 30 Jahre uns inspiriert haben, die vieles möglich gemacht haben, die letzten 35 Jahre. Also das ist ja schon Tattoo-Geschichte. Mhm.
Ihr seid ja jetzt auch beide sehr exemplarisch, jemand, der in einer ganz anderen Zeit dann angefangen hat zu lernen, wo man nicht mehr der Laden eingeschmissen wurde mit Flaschen und du, der so die alte Schule kennt irgendwie. Aber habt ihr das dann auch bei dir sozusagen dann aufgearbeitet, dieses ganze Tattoo-Geschichte von vor 30 Jahren?
Naja, das von vor 30 Jahren, also jetzt aufgearbeitet nicht, aber dadurch, dass wir ja vor 16 Jahren den Laden gemeinsam aufgemacht haben und zu der Zeit ganz viele Gasttätowierer immer bei uns da waren, haben die sich jede Nacht über irgendwelche Tätowierer unterhalten oder über irgendwelche Zeichnungen vielleicht von irgendwelchen Tätowierern und über Tattoo-Maschinen und Nadeln. So war ich eh immer mittendrin und habe das dann immer so mit aufgesogen. Und als ich dann angefangen habe zu tätowieren, war das jetzt nicht so, dass Pino mir erklären musste, dass es jetzt eine Spulenmaschine ist, eine rote. Also es wusste ich dann ja, schon
bei
irgendwie.
Ihr ist sehr gewachsen über die Jahre.
Genau.
Und bei der Auszubildenden ist es halt eher so, sie hat nicht die Möglichkeit. Also stößt man sie eher mit der Nase drauf und sagt, da wäre übrigens mal etwas, das wäre vielleicht ganz interessant zu wissen. Und ich fand das toll, dass sie wirklich ganz gewissenhaft
das wirklich alles
das lernt. Alles wirklich aufschreibt und mir dann manchmal auch Dinge erzählt, die ich gar nicht wusste, über ein Tätowierer.
Ne? Es ist auch so, ich glaube, also vor 16 Jahren war das ja auch mit den Social Medias ja auch noch nicht so. Und wir hatten ja immer auch Tattoo-Magazine im Geschäft, logischerweise. Und dann bleiben dir die Namen sowieso hängen. Also es ist dann nicht vor 30 Jahren, aber trotzdem. Wie bewegt sich die Tattoo-Szene und welche Richtung und wer macht was? Und klar, natürlich, also hat man das ja immer mit aufgeschnappt. Mhm.
Das mit dem Lehrling war, wie heißt die nochmal?
Marie.
Ich habe gesucht, bewusst, oder es ist auch so, was machen wir denn mit dir? Und dann eine bewusste Entscheidung, Projekt?
Nein, wir wollten, wir haben nie nach Auszubildenden gesucht. Es ist ein wenig von ihr ausgegangen. Das ist so ein bisschen über drei, vier Umwege passiert. Aber am Ende haben wir uns gedacht, komm, wir probieren es mit dir. Ne? Mhm. Also wir hoffen uns einfach, dass wir das Potenzial bestätigt sehen, was wir in ihr sehen. Ne? Und
genau. Also es war nicht, das war jetzt keine Wunschkandidatin oder kein Wunschkind, ne, aber wir haben sie trotzdem reingelassen und wir schauen mal, wie es sich entwickelt. Ne? Mal einen neuen Weg gehen, eine neue Erfahrung machen. Irgendwie, wir haben es ja noch nie gemacht. Jetzt schauen wir mal, was passiert.
Musste sie ähnlich hartnäckig sein wie du damals oder hat sie einen leichteren Einstieg gehabt?
Ich habe es ihr tatsächlich nicht zu leicht gemacht. Aber das war auch ein Grund, weshalb wir dann gedacht haben, dass sie richtig rein könnte, weil sie so eine angenehme Form der Wahrlichkeit auch hatte und sich nicht hat abschrecken lassen von meinem Gehabe.
Ne? Gehabe.
Ich hoffe, die hört das nicht. Ja, die bildet sich voll was an. Marie, pass auf, wenn du das hörst. Ich sag das ja nur hier. Ne? Das muss ja irgendwie passen. Ich muss das ja irgendwie rund machen.
Ne? Diese Maske.
Also bild ja mal nichts ein, okay?
Zu Hause wird wieder Pool gegraben.
Ja, genau.
Stimmt. Marie, ich meine das im Ernst.
Wo suchst du dir Inspiration für deine Arbeiten? Mhm. Guckst du links und rechts oder?
Naja, also klar, logischerweise guckt man natürlich bei anderen Tätowierern, logisch, ne? Also es bleibt ja dann auch nicht aus, dass man durch bestimmte Arbeiten dann inspiriert wird. Aber am liebsten habe ich es natürlich, wenn ich irgendwie was finde, sei es in der Folklore, wo ich dann etwas Neues entdeckt habe, etwas, was ich als Ornament so umsetzen kann, dass es in meine Arbeit fittet. Das finde ich natürlich dann immer am besten. Mhm. Also weil es für mich etwas reiner ist, also es ist dann nicht immer eine Kopie von einer Kopie, also nicht, dass ich jetzt andere Tätowierer kopiere, aber es wiederholt sich ja zu stark sonst alles. Und wenn man so
vor allem bei dem Stil,
richtig,
ne?
genau.
Ornamentik.
Genau. Und wenn dann so ein bisschen was Frisches immer mal wieder mit reinkommt, finde ich das eigentlich sehr toll. Mhm.
Was ist so die Legende, die Ikone, was ist der Vorreiter in dem Stil?
Du meinst bei den geometrischen, ja, bei den Tätowierern?
Mhm, wo du sagst, boah, der war der, oder der ziehst, oder hast du viel rausgezogen?
Ich würde sagen, Girit,
ja, du. Dachte ich jetzt auch gerade. Ich dachte, sage ich es jetzt, oder ist das dann so ein Typ, den jeder kennt, aber der, wo es eigentlich noch 1000 Insider gibt?
Genau, nein, aber ich meine, er ist ja schon trotzdem, also macht das ja so ewig und also ja wirklich sehr einzigartig in dem, was er macht. Das sind ja sowieso die ganzen Leute, die diese Ganzkörperkonzepte machen. Also es ist ja eh beeindruckend, ne? Und ja, auch alles frei Hand. Ne? Mhm. Also es ist ja nochmal irre. Wer ist
nochmal der Tätowierer, der immer alles mit diesem Kugelschreiber aufmalt, die ganzen was macht der eigentlich? Was ist das für ein Stil? Was ich meine? Diesen tribalen Stil, der alles wirklich ganz super korrekt wie ein Plotter aufmalt.
Kenji Anraki ist das, glaube ich, den du meinst.
Genau.
Das auch. Ja, also es gibt so ein paar Leute, die sind wirklich Wahnsinn. Also
die Freihand, ja, das symmetrisch auch machen.
Ja.
Ja, auch diese wiederkehrenden Muster, ja, wo du denkst, das wäre ja so leicht am Rechner zu das machen ist, und
ja,
aufzudrucken.
Das ist ja, der Anspruch ist, glaube ich, gar nicht die tatsächlich messbare Symmetrie,
nee, genau,
sondern einfach nur die optische Harmonie.
Ja.
Und da du ja die Tätowierung immer nur wahrnimmst und sie nicht vermisst, na, ist das zu übersteuert, wenn man nach Perfektion strebt.
Ja.
Na, das gilt, glaube ich, aber für alle Tätowierungen. Ne? Also man selber hat immer den Anspruch, ey, clean as fuck. Dabei macht die ein oder andere Unvollkommenheit die Tätowierung nicht schlechter.
Wobei also es bei deinem Stil natürlich auch noch was anderes ist. Ne?
Ja. Sollte man es vielleicht nicht überziehen.
Ja. Ne? Also ich finde, also wenn selbst wenn man jetzt stencet, aber wenn also was Geometrisches oder was Symmetrisches perfekt auf den Körper passt, also auf beide Arme gleichzeitig oder auf dem Hals oder auf die Schultern und wenn das wirklich komplett identisch ist, also ich finde das schon beeindruckend.
Ich auch, ja.
Also je perfekter, desto besser.
Dabei gewesen bist, wo dann Leute 4 Stunden stenzeln.
Ja.
Alter, das könnte ich nicht. Da will ich mir das Leben nehmen.
Aber das ist ja wie bei Gerhard, ne, der dann, glaube ich, auch erzählt hat, ne, Wiesbeck, dass das
die Stencil-Session dauert. Stencil-Session, dann gehen die nach Hause und kommen am nächsten Tag wieder.
Mhm. Oder nur feine Linien schon mal vorgemacht und dann kommen die erst am nächsten Tag, wo das geht.
Wahnsinn.
So, ja.
Wäre auch nichts für mich.
Für Kunden auch, finde ich.
Das ist so, das ist tatsächlich dann eine Passion,
ja,
ne? Das ist ja ein Ostertag, ja? Das ist ja, mein Gott, irgendwie, da wird man ja als kreuzknackelt, das muss man können. Hm. Da muss man der Sohn Gottes sein. Und das bin ich echt nicht. Also das könnte ich nicht.
Hm. Geduld.
Ja, denke ich auch.
Aber ist so. Ja nicht eine meiner Tugenden.
Ja, genau. Aber deswegen kannst du da auch, was du machst. Und du arbeitest ja wahrscheinlich auch nicht mit Wannadoos oder irgendwas, ne? Du machst.
Alles ist, was ich tue, ist ein Wannadoo.
Achso, ja, aber ich mit Slash. Ja.
Ich habe schon Wannadoos gemacht, da wusste ich noch nicht mal, was das ist. Weißt du, wie war das für dich, als du das erste Mal jemanden gehört hast? Hast du auch Wannadoos? Da habe ich gedacht, was will der denn? Ja, ich
letztens schon mit jemandem.
Schlagartig.
Nee, was sind denn, oder Flash. Lookbook?
Flash.
Sorry. Ein Lookbook. Hm. Ich, was, Lookbook? Und Wannadoo, was, Wannadoo, was willst du denn?
Ich konnte mich noch nicht an das Wort Flash, ich fand mal so Tattoo-Flash, der Blitz, was
ich
soll
finde,
das?
Flash erklärt kann sich halt das, gar nicht, deswegen ist
ja, es. Ja, so. Und keiner kann was mit anfangen, an das Wort konnte ich noch nie gewöhnen und dann kommt Wannadoo. Lookbook, ja. Lookbook und so, oh nee.
Ich habe auch immer festgestellt, wenn jemand sagt, hast du Wannadoos und du zeigst ihm dann so deine Zeichnung, also so wirklich nehmen, tun die davon trotzdem nichts, ne? Weil sie dann doch noch eine andere Idee haben, ne?
Aber ich glaube, das ist im
besten. Du hast ja auch in deinem, genau, im japanischen Stil kein Flash-Set.
Klar.
Oder? Du hast ja keine Einzelmini-Motive.
Na klar. Sagt, oh, heute die Blume. Natürlich.
Doch, es gibt die Möglichkeit mit dem Hauptmotiv, habe ich schon gesehen, Hauptmotiv, wo kein Schwarz drin ist, wo man eventuell einen Hintergrund hinsetzen kann später.
Also, ja, okay. Wir sind ja keine Japaner. Und meine Kunden sind in der Regel auch keine Japaner, mein Gott, ne? Und ich erwarte ja nicht von jedem Kunden, der kommt, dass er sich jetzt ein Donbudi tätowieren lässt. Das ist ein Ganzkörper-Tattoo, also vorne geschlossen.
Wie heißt das?
Donbudi.
Donbudi.
Das ist komplett dicht. Ne? Mhm. Dann gibt es noch Munebari, das ist das klassische, wo in der Mitte.
Munebari?
Munebari.
Bari.
Munebari, ja, das ist die Bogenschützenposition. Ja, wo der Schütze quasi den Bogen zur Mitte des Körpers zieht und da befindet sich die Öffnung der Tätowierung. Und die ist einfach danach benannt, aber das spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Also die Kunden kommen ja nicht deswegen. Also es gibt ja den klassischen One-Pointer, eine Maske oder vielleicht eine Blume oder irgendwas. Und natürlich tätowiere ich sowas auch. Ich tätowiere sowas sogar richtig, richtig gerne. Ich habe nicht oft die Möglichkeit, aber auf Conventions zum Beispiel bringe ich dann tatsächlich kleinere Designs mit und ich mache das total gerne.
Du würdest auch eine Chrysantheme einfach auf den Po machen.
Ja, selbstverständlich.
Ohne ganz in Sleep eingebettet
zu selbstverständlich sein. Würde ich eine Chrysantheme, auch wenn es nicht der Po wäre.
Nein, ich meine, ja, ich habe jetzt nur, weil ja.
Es
da so schön.
Also ich, es kommt auch tatsächlich vor, ich habe auch noch Kunden, die ich schon so lange kenne, wie ich tätowiere und die wissen, dass ich mich irgendwann einfach vom Kopf her verabschiedet habe von gewissen Sachen, die tätowiere ich einfach nicht mehr. Ich stecke da auch echt nicht mehr drin, ich kann mich da nicht reindenken, ja.
Was zum Beispiel?
Oh Gott, alles, was keine japanische Tätowierung ist.
Okay, und auch wirklich beinhaltet,
ja. Und beinhaltet, also wenn es jetzt zum Beispiel so ein kleines Flash-Tribal wäre, besitze ich durchaus die Fähigkeit, das zu tätowieren. Ja? Aber ich meine jetzt tatsächlich zum Beispiel ein Traditional. Mhm. Ja? Also wenn jemand wirklich Bock hätte auf ein Traditional, dann ist das für mich sehr anstrengend, mich, weil ich muss wieder reindenken.
Ja.
Und ich muss es auch irgendwie kapieren. Ich muss mich auch mit der Bildsprache auseinandergesetzt haben. Ich mache es aber nicht. Ja, und ich habe, glaube ich, ich würde fast sagen, noch nie ein American Traditional tätowiert, in meiner ganzen Karriere nicht. Also vielleicht früher mal so gewollt, aber auch nicht wirklich gekonnt. Ich kann mich da halt nicht so reindenken. Aber es kommt durchaus mal vor, auch heute noch, dass ich mal irgendwie Jamie Pascal in verschnörkelter Schrift jemanden auf die Rippen tätowieren. Wenn ich die Zeit habe und es passt, und dann mache ich das irgendwie. Ne? Da bricht mir ja keinen Zacken aus der Krone, nur weil das keine japanische Tätowierung ist. Ne?
Aber ich.
Es kommt ganz selten vor.
Der Name ist ja schon impliziert nicht ein Street-Shop. Verirren sich Leute da? Also, oder?
Also eigentlich nicht so viele. Wir sind eigentlich so ein Hybrid aus Private und Street. Wir sind zwar off a street, aber irgendwie
nicht. Aber man kann nicht einfach reinkommen.
Doch.
Also theoretisch schon. Also die Tür ist von 14 bis 18.30 Uhr okay. Auf, von Dienstag bis Freitags. Kein klassischer Laden, nee,
wo. Genau. Wo ich sage, würde ich eigentlich eine Einladung haben, so würde.
Also kommt vor, wirklich, so dass Leute. Aber wir arbeiten halt, glaube ich, wie viele andere auch. Also jeder hat so seine Kundschaft und die schreiben dich halt an. Und dann kommen die zum Termin und fertig. Also es kommt auch schon mal einer rein. Und das kann er ja auch während der Öffnungszeiten. aber eher selten.
Also kommen, glaube ich, eher Leute rein, die sich dann die Bilder an der Wand angucken wollen.
Also wir haben auch total viele ältere Menschen zum Beispiel oder auch Japaner.
Die ist als Galerie tatsächlich
wahrnehmen. Die gehen nämlich von außen am Laden lang, gucken rein und sehen halt, weil wir haben sehr viel Ukiyo-e und japanische Kunst im Laden. Und
was ist Ukiyo-e?
Ukiyo-e, das sind die Holzschnitte.
Ah, okay. Ne?
Also wir sammeln die halt ganz gerne.
Ich bin nicht so drin in der Nummer.
Ja, ist ja nicht so.
Deswegen habe ich
irgendwie eingeladen. Der ganze Laden hängt damit voll eigentlich. Ne? Das ist fast alles nur so aus der Richtung. Und dann gibt es wirklich Leute, die sagen, ja, wir wollten uns mal die Galerie anschauen.
Oh, cool.
Ne? Wir sind nur alle am Arbeiten. Die können ja nicht durch die Räume stapfen. Ja. Ne? Und dann bieten wir denen auch an, dass sie, ja, wenn sie sich anmelden, ne, dann verabreden wir uns mit denen und dann führe ich es halt mal rum. Ne? Das sind dann immer sehr ältere Herrschaften. Ne? Aber es kommen immer tolle Stories rum, ne? Weil die dann irgendwie eine Verbindung dahin haben und waren vielleicht mal in Japan oder so, ja, und oder haben selber vielleicht irgendwie ein Stück zu Hause in der Richtung. Das ist immer ganz witzig, da kommt man immer auf gute Gespräche.
Ja, so dachte ich mir das auch, dass es dann Streetshops gibt in Braunschweig, die das einfach übernehmen und dass ihr eure Kunden habt, so.
Es gibt alles in Braunschweig und ganz, ganz viel. Also wir haben ja, weiß nicht, 300.000 Jobs in der Kleinstadt.
Nicht mehr drei, wie früher.
Nee, 300.000 passt jetzt schon eher.
Ja?
Als der, sagen wir mal, derjenige, der maßgeblich dafür verantwortlich war, dass auch keine anderen Jobs öffneten, als er dann starb, da haben tatsächlich noch 3 Jahre die Leute die Füße stillgehalten, weil alle noch so einen Schiss hatten. Und dann fing langsam an, die Mäuse auf dem Tisch zu tanzen und mittlerweile ist das halt die riesen Rattenparty, ne? Ohne
Grüße an die Kollegen feline
Beteiligung.
Sebastian, ich bin Zeit.
Ja, ich habe schon gemerkt, eine dezente Aufforderung. Habt ihr Lust auf so eine Schnellfragerunde oder wollen wir skippen?
Ja, voll.
Was? Wo sind die denn überhaupt? Ich wollte irgendeine weglassen. Achso, das kann ich ja spontan. Sehen.
Welche wolltest du denn weglassen?
Das weiß ich noch nicht. Marianne, treue Stammkunden oder wilde Sammler? Was bevorzugst du?
Ach, das ist eine Frage. Treue Stammkunden.
Ja.
Pino?
Kannibalen.
Kannibalen. Warum ist denn das jetzt hier?
Das ist so eine. Oh Mann, du bist wie mein Papa. So eine Klarsichthüllen. Diese Klarsichthüllen.
Aber auch sehr gut organisiert.
Ja, ich hab so eine Klarsichthüllen.
Deine Klarsichthüllen sind aus Maisstärke, oder?
Ich entdecke jetzt auch gerade parallel.
Ja, die Steinböcke, wirklich. Wenn mein Papa mir so eine Fahrkarte übergeben will, weil ich die auch benutzen kann, dann
kann das
so
sein, dass da jemand was drauf
und dann ist da drauf ein Post-it und da steht drauf.
Hat dein Vater
Fahrkarte für Antonia?
Naja.
Hat dein Vater die Fernbedienung auch in der Tüte, damit sie nicht voll
das
schmattert?
Nicht. Stimmt, das nicht.
Ja. Mein Vater hat zum Beispiel zu Hause auch um die Lichtschalter herum jeweils immer so 25 cm Folie um den Lichtschalter herum. Damit
aber
die
es
Wand,
macht Sinn.
Damit
es,
die Wand
es
nicht
macht
fettet.
Auch wirklich eigentlich Sinn, weil es sieht einfach scheiße aus.
Und die Fernbedienung ist immer in der Plastiktüte, damit die nicht dreckig wird.
Vor allem, wenn der Fernseher kaputt ist, die Fernbedienung ist immer noch neu.
Ja. Stimmt. Sieht aus dann, wie, ja, die kann man verkaufen dann noch.
Ja. Geil, wie ihr hier meinen Patzer überspielt. Indem ich nämlich die Frageliste hatte für die Sammler und nicht für die Tätowierer. Ihr seid eindeutig Tätowierer, deswegen geht es jetzt mit der Frage weiter. Kannibale, ich habe deine letzte Antwort. Du hast
meine letzte Antwort war Kannibale.
Gut. Lieber Privatstudio oder Streetshop?
Keine Präferenz, beides okay.
Du hast
okay.
Auch noch nie im Streetshop dann quasi gearbeitet, oder? Ne?
Electric.
Achso,
ja. Ja, also, wobei, ich meine, ich habe ja jetzt, als ich angefangen habe zu arbeiten, also zu tätowieren, da hatten wir schon viel, viel mehr Raufkundschaft und da habe ich schon viel Raufkundschaft gemacht. Also, das ist so komisch, Raufkundschaft, aber ja.
Ja, Walk-ins
gemacht. Walk-ins, ja, danke.
9 Jahre hast du dich damit beschäftigt, aber nicht tätowiert und das war während Electric Revolver.
Ja, genau.
Und tätowiert erst ab White Fox Gallery.
Nee, 2 Jahre in Electric Revolver und jetzt 6 im White Fox, ja.
Okay.
Genau, und dem Electric Revolver habe ich so, also als ich erstmal ein bisschen laufen konnte, so gut wie alles gemacht. Mhm. Also alles, was ich konnte, habe ich gemacht.
Okay, stimmt, dann kennst du es ja wirklich beides.
Lieber Privatstudio oder?
Lieber tätowieren.
Hauptsache tätowieren.
Siehst du, das meine ich nämlich. Pino hat gar keinen Bock auf die Dinger.
Nein, das ist, nein, aber. Ich bin nicht quälbar, weil ich besitze kein Herz.
Glauben wir dir aufs Wort.
Stimmt das, Marianne?
Nein, also.
Das ist der Grund, warum du dich.
Als würde sie hier nicht mehr sitzen.
Nein, nicht ganz.
Ich suche einen herzlosen Mann für gelegentliche.
Mit Defibrillator.
Nee, die hast du rausgelassen.
Wie ist denn
das
die?
Das wollte ich nicht.
Welche wolltest du denn nicht fragen?
Weibliche Tätowierer, männliche Tätowierer, binäre, das mit diesen ganzen Geschlechterkram natürlich so. Ich habe festgestellt, den meisten oder Kunden ist auch den Leuten vollkommen egal.
Na, ich würde sagen männliche Tätowierer.
Bevorzugst du?
Das ja, definitiv.
Das bin ich ja auch gerade mal am rausfinden hier. Vorhin habe ich es hier einmal digital falsch und einmal Dixe. Siehst du dich jetzt als Künstler oder Dienstleister?
Handwerker.
Sex Machine.
Handwerker?
Ja.
Okay.
Ja.
Zieht er wie
also ich.
Sex Machine.
Ja.
Auch.
Auch.
Auch mit Kunden und weiß ich
davon? Hat ja auch mit Handwerker auch. Zu tun.
Da müssen wir aufpassen jetzt, ne? Nein, natürlich nicht mit Kunden. Und dies hier, was mit Kunden und Aussätzigen? Was hast du gesagt?
Aussätzigen hast du gerade gesagt.
Nee, du hast doch gesagt mit Kunden und Aussätzigen.
Auf keinen Fall. Das hast du von deinen damaligen Kugelschreiber-Kritzeleien.
Ja, das kann sein.
Das legst du mir jetzt im Mund.
Also Handwerker oder Künstler?
Sexmaschine, aber was ist die Frage? Ob
die
ich
Frage
das,
ob war,
ob so du das über dich selbst so siehst.
Okay, ich sehe mich Maria als Kunsthandwerker.
Ah, auch gut.
Finde ich gut, ja.
Autodidakt oder Lehrling brauche ich jetzt.
Ja, Lehrling, oder? Schon.
5 Tattoos lang Lehrling und dann Autodidakt, weil er keine Zeit mehr hatte, rüber zu gucken.
Ja, genau.
Nein, nicht ganz so. Lass mich nicht ganz im schlechten Richter stehen. Nein, nein, schon Lehrling. Nach ja. wie vor, vielleicht.
Bei dir wäre es interessant.
Ich bin aus mir selbst entstanden.
Ja.
Also viel Lehre, es hörte sich nicht an.
Doch.
Ja?
Aber nicht viel. Nein, Quatsch. Nee, klar, also ich meine, ich hab angefangen und man hat mir Dinge gezeigt, zu denen ich keinen Zugang hatte. Hm. Und ne? Aber ich habe zum Beispiel, also mir hat nie jemand gezeigt, wie man eine Magnum lötet. Ich habe die Magnum erfunden damals, weil mein Lehrmeister keine Magnums verwendet hat. Und ich wusste damals nicht, wie das geht. Und da habe ich 9 9er flat und habe die alle aufeinander gelötet und habe dann so einen riesen Block gehabt. Und damit habe ich tätowiert. Mal ganz davon abgesehen, Nadellöten, ich habe ja unterschiedliche Nadeln verlötet. Ne? Also ich hatte ja zum Beispiel in einer 7er Liner waren 35er Nadeln, 25er Long Taper, Medium Taper, alles gemischt. Alles.
In eine Nadel
reingebastelt. Ich wusste nicht, dass man aus einer Nadelsorte lötet. Ich habe immer so in die Box gefasst, es waren ganz viele verschiedene Nadeln, unterschiedliche Stärken und Schliffe. Und dann habe ich die mal genommen, habe ich die mal irgendwie zu einer Nadelkombination zusammengelötet und dann habe ich damit tätowiert.
Das aber könnte das vom Ergebnis ja auch einfach gut was Gutes ergeben?
Nee, was Gutes ergibt es nicht. Also es ergibt auf jeden Fall Farbe unter die Haut. Ne? Das funktioniert schon und meines Wissens nach, und es ging irgendwie.
Also, solange die alle auf Abstand, gleichen Abstand hat,
ist nicht das Ideal. Ne? Du kannst zum Beispiel ja mit einem Stein kannst du ja einen Nagel auch in die Wand hauen. Ja. Ne? Geht.
Ja. Wird nur nicht so präzise.
Ich war auch am Anfang überfordert von den, gibt es verschiedene Magnums und dann auch noch verschiedene Stärken.
Ja.
Ich war so, Rotary oder Spule?
Ich benutze tatsächlich beides. Mhm. Also ich habe eine Rotary für das Dotwork und sonst Spule.
Was nimmst du da für Rotaries?
Ich habe eine von Roy Richardson.
Wie?
Roy Richardson heißt der gute Mann. Das ist die einzige, die ich habe. Und ansonsten, die Spulenmaschinen sind, ich glaube, die meisten, die ich habe, sind von Dino Casarin, ne? Und von, Gott, jetzt fehlt mir sein Name aus Spanien, der, egal, fällt mir jetzt nicht ein.
Du meinst,
Handmade, Roman. Genau, Roman. Aber ansonsten Spule, also.
Mhm. Spule.
Ausschließlich.
Ja, also Spule, aber das ist jetzt keine, weil hier Leute so keulen und das ist meine Philosophie und mein Weg des Kriegers und so ein Scheiß. Spule, weil ich damit arbeiten kann. Also ich habe schon immer damit gearbeitet und ich habe damit überhaupt keine Probleme. Ich habe mich sehr damit beschäftigt. Also ich kann eine Maschine bauen, ich kann eine Maschine reparieren, sie beeinflussen und besprechen, bis sie mir gefällig zu Diensten ist und ich habe kein Problem mit dem Gewicht, ich habe kein Problem mit der Vibration oder mit der Lautstärke. Ich habe überhaupt kein Problem. Von daher arbeite ich sehr gern mit Spule. Wobei ich glaube, dass das Ergebnis wichtiger ist als das Werkzeug. Wenn du tolle Tattoos machen kannst mit einer kaputten Bierpulle, dann mach das. Wichtig ist das Portfolio. Zeig mir deine Arbeit und ich sag dir, ob deine Maschine funktioniert oder nicht. Ne? Mhm. Es ist ja relativ. Für mich sind es Spulmaschinen und für mich gibt es auch keinen Anlass.
Was anderes. Du selber oder holst du denn auch von erfahrenen Kollegen? Oder?
Also ich habe tatsächlich von, ich meine, wie viele von uns natürlich über die Jahre sehr, sehr viele Maschinen gesammelt. Am Ende arbeitest du ja nur mit diesen fünf Maschinen. Und die meisten sind tatsächlich gekaufte Maschinen, die aber über die Jahre komplett verändert worden sind. Ne? Also ob nun bestimmte Teile umgefeilt worden sind, umgebohrt worden sind, andere Materialien dann eingesetzt wurden, andere Spulen etc. Pipapo. Ja, aber eigentlich immer Spule.
Probiert ihr viel neuen Kram aus? Also so den ganzen verrückten neuen Wahnsinn?
Luchst du Ellen den Pen ab manchmal?
Nee. Das mit dem Probieren ist irgendwie, das ist halt total interessant und das ist irgendwie, und mit Sicherheit kommt auch irgendwas, was wirklich auch völlig geil ist und so, aber ja, also man kann halt probieren und probieren und probieren. Man kann aber auch einfach irgendwie das nehmen, was man hat und versuchen, ein Virtuose zu werden. Ne? Mhm. Wenn Paganini irgendwie bei jedem Furz aus Tschechien und bei jeder Nachricht aus Magnitowsk, es sei wohl eine neue Geige am Start, abgelassen hätte und sich umgeschaut. Es ist eine Gratwanderung, ja. Also man muss abwägen, ne? Viel probieren. Wenn du aber etwas hast, das gut ist, echt gut ist, ja. Kannst du natürlich auch andere Sachen probieren, ne? Aber weiß nicht, also irgendwann, was soll ich da probieren? Hm. Ne? Schwarz ist schwarz, die Nadeln sind spitz, die Tätowiermaschine macht die Tattoos, die Stencil sind drauf.
Für alle Newcomer, ja, gibt es noch was zu lernen.
Ja, aber ey, Alter, was willst du denn da probieren? Ja,
der ist richtig. Also deinem Lehrling wirst du auch, eurer Lehrling,
Lehrlingin.
Die Lehrende? Eurer Lehrende. Nee,
Lehrerin. Sie ist ja nicht die Lehrende, ich bin der Lehrende.
Ach nee, die Lernende.
Sie ist die Rezipientin.
Sie ist die Rezipientin, genau.
Sie ist die Mentee. Das Gefäß.
Sie ist das Menti. Und du der Mentor.
Ich bin das D, ja, genau. Ja.
Genau. Aber
ich bin Thomas.
die kriegt jetzt auf jeden Fall auch erstmal die richtige Spulenschule und darf jetzt nicht. Mit dem Cheyennechen kommen.
Ich kann ihr ja nicht Seiltanz beibringen, ne, weil ich es nicht kann. Also lernt sie natürlich erstmal das, was wir praktizieren. Aber sie weiß, dass sie in Zukunft, sobald sie auf eigenen Beinen steht, natürlich, sie kann ja dann irgendwie so viel probieren, wie sie möchte. Und das kann ja auch jeder. Ich habe nur für mich selber irgendwann gesehen, okay, so, und jetzt werde ich mal arbeiten. Ja, was soll ich denn probieren? Also ich bin da relativ konservativ. Mhm. Echt jetzt.
Jo. Komm. Farbe oder schwarz?
Das ist einfach, jo.
Du machst schwarz, wirklich nur schwarz?
Fast nur, ja. Also ich mache mal ab und zu ein farbiges Tattoo. Ich habe noch ein paar Kunden, die tatsächlich von mir gern noch so ein paar farbige Tätowierungen haben wollen. Aber ja, ich mache die auch ganz gern, aber nicht so oft.
Ja.
Aber ich ziehe schwarz vor.
Hast du Vorliebe für eine bestimmte Schwarzmarke?
Wir nehmen das Schwarz von Solid Ink, das Reining Black, ganz normal. Also, aber Dynamic. Und Dynamic, ja gut, aber ich benutze Dynamic nicht so viel.
Das ist eine Künstlerfarbe, Dynamic, oder? Nein,
mit
oder?
Dynamic spreng ich Höhlen in die Köpfe der Menschen.
Genau. Ja, also für mich, also ich habe jetzt das Solid Black und, heißt das so? Ja, Solid Black, genau. Und das finde ich okay, aber...
Das ist voll die Werbung hier.
Das ist schwarz.
Ja. Nee, aber wir haben jetzt schon viele Schwarzleute hier gehabt und die haben schon auch einen nerdigen Tick. Jedes Schwarz aufgrund seiner Konsistenz und Pigmentstärke zu bewerten.
Was, ja, das ist auf jeden Fall bestimmt was dran, aber es ist, glaube ich, eher halt wichtiger, wenn man ganz viele große schwarze Flächen auch ausmalt. Da, das ist nicht so, also das würde ich gerne mal machen, aber das mache ich nicht so häufig und ich glaube, dann macht es vielleicht Sinn, tatsächlich sich wirklich Gedanken zu machen.
Aber es ist auch so ein Fetisch geworden und auch die Kunden sind so. Mhm. Ich will aber, dass dieses ganz, ganz schwarze, super schwarz, das so schwarz ist wie ein schwarzes Loch.
Bringen Sie sich am besten noch.
Also ganz, Farbe. Das muss total schwarz sein. Und dann auch immer so die Suche nach dem Schwarz, dass das allerschwarzeste Schwarz ist und so. Und das ist zum Beispiel etwas, das entzieht sich mir, aber es ist vielleicht auch ganz einfach, weil ich mache halt keine schwarzen Arbeiten. Aber ich denke mir dann immer, okay, schwarz ist jetzt die dunkelste Farbe, sie ist der Kontrastgeber und der Aufbau für die Linien. Und wenn es nicht grau ist, sondern schwarz, dann soll mir das schwarz reichen. Und schwarz halt schwarz.
Man kann auch Linolfarbe reinmachen.
Ne, also dann, na, ich finde, ja, wenn man natürlich tatsächlich
Blackwork
macht.
Ja, aber dann, beim Japanischen ist ja die Schwarz, ist ja viel auch gefüllt. Also ist
ja in der Tat, aber da wäre es, glaube ich, sogar kontraproduktiv. Also wenn das Schwarz einen zu harten Kontrast darstellt. Mhm. Also nach Möglichkeit strebe ich zumindest immer eine gewisse sanfte Graduierung an und keinen übermäßigen Kontrast. Mhm. Also keine der Farben sollte lauter schreien als die andere. Mhm. Die Tätowierung sollte überhaupt nicht schreien. Na? Die Tätowierung soll den Mund halten, da sein und sich still verhalten. Ja? Das mag ich. Und dieser ultra krasse Kontrast, wo dann Schwarz wirklich schon die Kraft von einer fluoreszierenden Farbe hat, das ist mir einfach too much und fast zu unnatürlich, zu unorganisch. Ja. Aber das ist nur ein persönlicher Geschmack. Hm. Ne? Und
ja, aber ein interessanter
und alle anderen liegen falsch.
Weil die meisten geht es ja nach dieser, nicht Effekthascherei, aber nach dem Effekt halt. Möglichst schwarz, möglichst knallig, finde ich eine schöne Perspektive, dass sich zurückhalten muss, die Tätowierung. Oder
ja, ich finde, wenn das Schwarz etwas stiller ist und sich ein bisschen einfügt, also es fällt mir zum Beispiel irgendwie bei deinen Bildern fällt mir das halt auf. Jetzt stell dir mal vor, die Schwarz-Elemente würden rausbrechen, dann würde das Bild kaputt machen, weil sich das Schwarz nicht einfügt. Mhm. Ne? Alles ist ja immer eine Frage des Maßes. Ne? Mhm. Und nicht des Extrems, aber das ist nur meine Position. Das ist nicht die Wahrheit.
Ja. Eure Wahrheit, deine Wahrheit. Hast du ja deine Beantwortung? Ach, siehst du, das wollte ich raus sein. Nachhaltigkeit, plastikfreies, veganes Tätowieren oder gute alte Schule. Aber ich stelle es einfach.
Oder wir machen diesen Laden auch.
Naja, also, da ich ja für den Einkauf zuständig bin, ich habe schon versucht, so ein bisschen was umzustellen, da wo es geht. Und es ist natürlich aber bei weitem noch nicht komplett umgestellt.
Aber ist ja normal jetzt. Es ist nicht normal, sondern ist jetzt neu auch. Ne? Also es gab ja früher keine plastikfreien Produkte. Das gibt es ja vielleicht selbst. Also
wir haben zum Beispiel Plastikbecher, mit denen wir arbeiten. Die sind aus Maisstärke. Die kannst du also in den Garten hauen.
Genau.
Und die haben wir schon ewig.
Ja, also die haben wir schon, bevor es diese Diskussion die überhaupt gab, hatten wir die schon.
Habt ihr die Farbkäppchen aus Pappe?
Nee, also wie gesagt, wir sind bei weitem noch nicht so weit, dass wir alles umgestellt. Es ist auch ein bisschen so, was man auf dem Markt kriegt und auch noch ein bisschen auch eine Kostenfrage halt definitiv. Und ja, mal schauen, wo die Reise hingeht. Also ich habe nichts dagegen, es umzustellen. Warum nicht? Ich meine, man wäre ja blöd, wenn es was Adäquates, Gutes gibt.
Aber ja, man kann ja sagen, ich habe keinen Bock auf den ganzen neumodischen Kram. Ich nehme das
also,
Zeug.
Also ich praktiziere einen Beruf, bei dem Müll abfällt, der die Umwelt belastet. Ja, das ist mir vollkommen klar. Mhm. Und es gibt mit Sicherheit Mittel und Wege, vielleicht sogar den ganzen Prozess irgendwann so hinzustellen, dass es sich neutral verhält. Ich muss tatsächlich gestehen, dass ich mir, was meine Farbkappen zum Beispiel angeht, meine sind aus reinem Plastik und Gelb. Ja. Wenn ich es mir schönreden möchte, würde ich sagen, dass wenn ich vergehe und nichts mehr von mir bleibt, wenigstens der CO2-Abdruck noch sichtbar sein wird. Ne? Oder in einer 200-jährigen Schildkröte tatsächlich noch eine Farbkappe gefunden wird von mir. Irgendwie und das bricht mir das Herz. Ja,
das ist halt so eine schlechte Reputation für den Laden.
Nein, aber ich hatte mir ganz fest vorgenommen, solche Dinge nicht zu sagen. Was ich gerade gesagt habe, habe ich nur bedingt ernst gemeint.
Es ist Kunst, das hat er sich ausgedacht.
Aber ich habe einen Beruf und bei diesem Beruf fällt Müll an. Und das war nie meine primäre Sorge bei meiner Berufswahl. Ne? Also der Feuerwehrmann hört ja auch nicht auf, Feuerwehrmann zu sein, weil er sich denkt, ja, aber Freunde, hier da, mit dem Auto können wir da nicht hinfahren und der Wasserverbrauch. Ja, und so könnte man unzählige, oder der Chirurg, ja, der Chirurg, der dir den Tumor aus dem Gehirn operiert, wird nicht sagen, hier die ganzen scheiß Einwegutensilien hier, das machen wir mal schön hier mit dem Feuerstein schneiden wir das raus. Ja? Okay, ne? Ich bekomme gerade Zeichen.
Oh Mann, du kommst gerade so
ich soll mich, Wort, ich nicht soll mich beruhigen. Von aber nein, also was ich abschließend sagen möchte dazu ist, ich bin mir voll bewusst, dass mein Beruf Müll verursacht.
Stehst.
Ich gestehe.
Ja, aber jetzt habe ich mal wirklich mal so ein bisschen, wie du so feurig antust. So,
das mag der immer, weil dem fehlt das Feuer, deswegen findet der das immer ganz toll. Wenn so.
Also ich habe wirklich kein Feuer. Ich habe keine Zeit für sowas.
Menschen genau. Loslegen.
Genau. Ja, aber das hat sich ja schon, eigentlich interessiert mich nur, ob das irgendwie bewusst ist oder auf Interesse ist. Ich will das gar nicht pushen, die Sache. Ey, du, arbeitest du mit dem iPad oder mit Stift und Papier?
Also mittlerweile fast nur mit dem iPad, logischerweise, ja. Ne, weil es einfach
enorm... Es ist fast zwingend, oder?
Nest, Sparzeit, also komm. Also ich weiß noch irgendwie Tage, wo ich mit Transparentpapier und der ganze Tisch war voll und 10 Lagen, Lage über Lage und dann wollte der Kunde doch irgendwie eine Kleinigkeit geändert haben und konnten wir dann wieder irgendwie die richtige Lage Transparentpapier suchen. Also iPad macht schon einfacher, ne? Aber wenn es mal keinen Strom gibt, kann ich auch ohne iPad.
Also hast du wie lange mit transparenten Lagen?
Und Falten, Papierfalten?
Bis vor 2 Jahren.
Ja, ach, okay.
Ja.
Also für deinen Stil ist es natürlich, ne, durch die Symmetrie auch einfach viel einfacher zu
herzustellen. Ich kann super gut Papier falten.
Und das Ding hast du gesehen und sagst sofort, das ist mein Ding oder hast du langsam?
Nee. Ich war eigentlich gegen das iPad. Ich weiß gar nicht, warum ich mich hier gegen das iPad so gewehrt habe, weil, nicht unbedingt gegen die Technik, sondern ich dachte, ich kann es dir das nicht so einfach machen. Und dann dachte ich, habe ich mir erst das Wacom gekauft. Mhm. Aber das Problem bei dem ist natürlich, du kannst damit ganz schlecht reißen, weil du brauchst halt noch einen Laptop. Also du brauchst ja halt noch einen Computer, den du dann anschließt. Ja, und dann irgendwann war es klar, ne, okay, komm, also dann jetzt halt das iPad dann. Ich dachte irgendwie, mit dem Wacom ist es dann vielleicht noch so ein bisschen mehr Grafikdesign oder noch ein bisschen.
Es hat noch was bisschen, Echteres.
Ja, irgendwie. Fühlt sich irgendwie echter an. Ja. Aber gut, da hatte ich dann ein halbes Jahr und dann bin ich aufs iPad umgestiegen. Mhm. Mhm. Genau.
Papier.
Nee, das hätten wir jetzt nicht.
Ja, also da benutze ich mal kein hier Silizium-Akku-betriebenes, in einem Drittweltland hergestelltes Sklaverei-Kakerlaken-Produkt.
Ja.
Ja, da sage ich mal Papier. Ja.
Altpapier
und auch scheiße. Auch. Ja.
Papier auch
ja. Scheiße. Ist aber aus recycelten, sag mal was mal aus, was könnte das denn so sein?
Recyceltem.
Es ist ungebleicht.
Recyceltem Klopapier. Ungebleicht.
Ist Bambuspapier.
Es ist das Bambus aus
eigenem Anbau.
Eigenem
vom
Anbau.
Hintergarten.
Wie bei uns allen.
Ja, also in unserer hauseigenen Papierschöpferei.
Oh, geil, dass ich die Frage nicht rausgenommen habe, wie du dich daran auf... Schön. Pinterest und Google oder referenzfrei aus dem Bauch rauszeichnen, steht hier.
Referenzfrei aus dem Bauch? Also klar, geht auch, aber irgendwie gucken ist auch schön.
Also wie...
Guckst du andere Tätowierungen dann an oder guckst du dann eher, Gerhard und Sonja waren ja hier, oder guckst du dann eher Ornamentik oder folkloristische Sachen?
Ja, Ornamentik.
Aus Bücher, ja. Hauseingänge,
ja, also Skulpturen, wenn ich unterwegs bin, klar, also Bücher, Hauseingänge, Skulpturen, klar, gerade wenn man in Asien unterwegs ist, klar, logisch, also irgendwie 1000 Fotos und so, aber dann auch schon Folkloristik, also gerade so im Balkanbereich, wo ich mich sehr zu Hause füge, dann halt auch immer tiefer da einzusteigen, klar. Und dann driftet man ja irgendwann ab, also ich kann ja auch Kyrillisch lesen und schreiben und dann macht es mir natürlich auch einfacher, ne, also dann kann ich besser suchen und gucken.
Ja.
Genau, also da bin ich schon.
Aber du guckst, also du suchst die Referenzen, speicherst dir Sachen ab. Und
genau. Ja. Es ist ja auch, ich meine, also wenn man ja irgendwie sowas in der Richtung macht, also sich immer wieder neu zu erfinden, ist ja auch gar nicht so einfach, finde ich. Also immer wieder ein neues Ornament. Also man verfällt ja immer wieder in die gleiche Schiene und dann ist es ganz cool, wenn man mal frischen Input bekommt, um einfach mal was Neues zu machen. Mhm. Ansonsten meint man ja immer wieder in seiner Komfortzone. Mhm.
Genau. Ja, ich finde es gerade spannend, dass ich denke immer so, da kann man eigentlich nichts Persönliches reinbringen in diese Ornamente, aber ich kenne mich da jetzt nicht aus. Aber stimmt, wenn du eine Herkunft hast, einen Zugang zu einer anderen Kultur, dann kann man sich ja schon unterschiedlichen.
Und der Duktus von Ornamentik ist ja auch, würde ich sagen, in wirklich fast jedem Land oder von jedem folkloristischen Stil anders.
Absolut. Ne? Und das macht es ja total spannend. Ne? Also man könnte ja theoretisch...
Also russische Folklore unterscheidet sich ja auch schon von irgendwie sorbischer oder so Folklore. Mhm.
Also... Ist mal witzig, was man dafür Zusammenhänge dann tatsächlich doch noch erkennt. Also das ist dann schon sehr interessant. Mhm. Fast so geschichtlich auch sehr interessant. Aber da gibt es halt schon viel, wo man gucken kann. Man könnte ja theoretisch auch mixen, ne, wenn man wollen würde. Ne? Man ist ja frei. Also. Mhm.
Da gibt es gar nicht so eine strenge Sache, ne? Dadurch, dass da nicht so eine...
Naja, ich glaube so mit den ganzen neuzeitigen Geschichten, auf was man so alles so achten muss und sollte, ist, glaube ich, schon ganz gut, wenn man Inspirationen aus dem asiatischen oder indischen Bereich bekommt, dass man das dann so namentlich auch nennt oder hashtaggt, also dass man da ansonsten, ne, also
ach so, begibt das man sich, wie so ein Kolonialist.
Genau, begibt man sich da ganz schnell auf, glaube ich, Glatteis, ja. Ne?
Ja. Das ist ein anderes Thema. Ein super Thema für Bino. Willst du über Swastika was sagen?
Nein.
Nee, jetzt bin ich raus. Aber ich bin du gar nicht raus. Ich
fragen, woher Referenzen? Pinterest oder?
Fragt Kino gar nichts mehr.
Also ich bin selten bewusst auf der Suche nach Inspiration, weil sich Inspiration nicht finden lässt irgendwo da hinten in der Ecke und man ist dann auch total vorbereitet, inspiriert zu werden etc. Das überfällt einen ja permanent. Ich bin, wenn ich was suche, dann suche ich Struktur. Ja, dann wenn ich auf der Suche nach Struktur bin, nehme ich alles, was ich kriegen kann. Ja, also in der Tat ist es tatsächlich so, Pinterest habe ich, glaube ich, noch nie benutzt. Aber natürlich google ich Sachen, recherchiere ich Sachen. Ich habe auch tonnenweise Bücher aus Asien nach Europa geschleppt. Und ich bin nach wie vor jemand, der halt auch gerne in Büchern einfach schaut. Ja, zumal ich oft auch wissen möchte, was das denn für ein Bild ist. Also ne, ich suche nicht nach einer Darstellung, sondern ich möchte auch wissen, ich möchte was über den Zusammenhang einfach wissen. Mhm. Ne, von daher, aber ich nehme alles. Also
guckst du dir viele Instagrammer, also Tätowierer auf Instagram an? Guckst du viele Tätowierer in deinem Stil an?
Nein, nicht viele. Also ich habe die Leute, die ich auf Instagram folge, das sind alles Leute, die ich persönlich kenne.
Okay.
Und ich schaue mir die Arbeit der Leute an, mit denen ich befreundet bin, weil ich mit ihnen befreundet bin und weil ich sehen möchte, was sie machen und weil ich mich freuen möchte über eine wunderschöne Tätowierung, die sie gemacht haben. Das in der Tat beflügelt mich oft sehr. Und es muss nicht immer eine japanische Tätowierung sein. Ich möchte hier einen Philosophen zitieren, sein Name ist Nas aus Amerika und er hat gesagt, wenn ich Hip-Hop mache und nur Hip-Hop höre und mich im Hip-Hop bewege, dann bin ich ein Produkt von Inzest.
Ja.
Und da ich das nicht anstrebe, denke ich mir, bleibe ich einfach offen. Ne? Und mich inspirieren extrem viele Sachen und Tätowierungen, die mit japanischen Tätowierungen nichts zu tun haben. Ne? Weil sie mich einfach befruchten. Ja, ich mache was anderes, aber also deine Sachen zum Beispiel. Ich sitze hier die ganze Zeit und schaue auf deine Bilder und die sprechen mich extrem an. Ja, ich finde sie schön. Ja, also schmeichelnd und schön. Also ich finde deine Bilder richtig gut. Und es muss nichts mit Japanisch zu tun haben. Mhm. Ja, und ich, wie gesagt, ich nehme einfach alles, was ich kriegen kann.
Und aber jetzt bei einer konkreten Kundenvorgabe
recherchiere ich gezielt.
Ja.
Genau, da musst du, ja, dann kannst du ja nicht einen Tag.
Ne? Wobei, also mit dem Kunden erarbeite ich mir das immer. Es ist selten, dass der Kunde kommt und einen Zettel in der Hand hat. Ne?
Also weil denen ja oft sicherlich auch der Tiefgang fehlt oder.
Naja,
oder hast du schon so.
Ich bin ja limitiert. Also ich habe ja keine grenzenlose Freiheit. Also ich möchte nicht alles machen. ich habe, also mein Begriff von Freiheit ist, mir aussuchen zu können, welchem Herrn ich diene. Ne? Also bewege ich mich in einem bestimmten Bereich und da habe ich halt eine recht große Auswahl. Und das erläutere ich dann irgendwie zusammen mit dem Kunden. Ne? Der hat dann meistens so eine Grundidee und wir versuchen dann halt durch Frage-Antwort und oder anschauen, was ihn halt ästhetisch anspricht, zu schauen, in welche Richtung es gehen soll. Dann mache ich konkrete Vorschläge, erzähle auch was dazu und dann kommt man langsam zur Entscheidung, ne, mit dem Kunst.
Aber wenn jemand zum Beispiel springender Löwe sagt, dann guckst du nicht nach springender Löwe in der japanischen Tätowierungswelt, sondern...
Zu mir sagt keiner springender Löwe.
Nee?
Nee, sowas kommt nicht vor. Also mich würde ja nie jemand nach einem Löwen fragen. Also,
weil es japanisch nicht vorkommt.
Weil es keine Löwen in Japan gibt. Also sie kommt okay, zumindest nicht in, stimmt, der klassischen Ikonografie vor.
Die Fudogs, die, oder was, die Tempelhunde?
Ja, nee, die meinte ich jetzt nicht, da weiß ich, dass es Tempelhunde sind, aber es ist ein gutes Beispiel. Sagen wir mal, niedlich guckender Tempelhund, guckst du dir dann sozusagen vergleichbare japanische Tätowierungen mit Tempelhunden an oder guckst du dir alte Zeichnungen oder alte
alles,
Fotografien
an? Alles, aber ich orientiere
mich
schon eher an Tätowierungen.
Das also, meinte
weil
ich, genau.
Zum Beispiel die Position von Figuren im weitesten Sinne in der japanischen Tätowierung oft immer recht speziell sind.
Ja.
Ne? Also viele Formen der Darstellung irgendwie sind inspiriert in der Darstellungsform des Theaters. Und da gibt es ganz spezielle Ausdruckspositionen und daran wiederum inspirieren sich auch japanische Maler, die jetzt nicht unmittelbar nur fürs Theater gemalt haben. Mhm. Es gibt so eine Art Code, ne? Für gewisse Positionsschemata, auch bei Tieren. Ne? Und wo du gerade den springenden Hund erwähnt hast, irgendwie, wenn man sich jetzt zum Beispiel so einen Karashishi, also diese Tempellöwen, anschaut, wenn sie dargestellt werden in einer herablaufenden, herabfliegenden Position, dann findet man sehr oft immer einen wiederkehrenden Code und eine wiederkehrende Körperposition. Und die gibt man dann einfach weiter, weil es nicht darum geht, ihn jetzt nochmal komplett anders darzustellen, sondern ihn tatsächlich so darzustellen, wie er schon immer dargestellt wurde.
Ja.
Ne? Weil es etwas ist wie Ikonenmalerei. Ja. Ne? Nach Möglichkeit sollte man den heiligen Sebastian immer wieder erkennen. Wenn man jetzt sich überlegt und denkt, ja, aber die Pfeile könnte ich ja weglassen oder ich mache das jetzt mal, kann man alles machen. Ne? Aber dann bist du halt kein Ikonenmaler. Ne?
Ja.
Genau.
Ich sauge auf. Langfristige Motivvorbereitung oder mit Zeitdruck Kunden im Nacken? Was bevorzugst du? Oder was ist
was man bevorzugt oder was immer passiert?
Ja.
Oder zeichnest du, wenn die da sind?
Nein.
Oder vorher?
Genau.
Das ist schon fertig, wenn die da sind.
Ja.
Aber auch nicht weit im Voraus. Also es gibt manche Sachen, die möchte ich vorher nochmal am Kunden sehen, bevor er zum Termin kommt, weil ich keinen Bock habe, unvorbereitet dann noch was ändern zu müssen, was zu lang dauern würde. Wenn ich mir ziemlich sicher bin, das passt, dann reicht das auch einen Tag vorher oder an dem Tag. Aber es ist immer fertig. Ich zeichne nicht, wenn der Kunde da ist. Mhm. Dann bin ist alles schon fertig. Ja.
Ja. Mhm. Also ich sage ja immer, Druck erzeugt Diamanten.
Dachtest du dir, ne?
Oh. Ja. Aber was heißt das?
Naja.
Der kommt und...
Also ich brauche immer so ein... Nee, der kommt und ich improvisiere. Ich kann nicht improvisieren. Ich verabscheue Spontanität. Also das ist ja noch schlimmer bei mir als viele andere Attribute, die ich nicht besitze. Spontan bin ich nun wirklich nicht. Aber ich brauche schon einen relativen Druck, wenn ich weiß, oh, bald geht's los. Dann ich brauche schon so die Deadline, ne? Weil ich dann auch diszipliniert bin. Und vorher bin ich einfach total lost. Ne? Wenn ich weiß, ich habe jetzt noch 2 Monate Zeit, dann kriegst du mich heute nicht an den Tisch. Also, ne? Dann
aber das ist ein Tag vorher? Oder wie lange ist es vorbereitet?
Es kommt immer darauf an, was es ist.
Ja, also, wenn es
jetzt, sind jetzt ja meistens eine Kleinigkeit ist, dann ist es ein Tag vorher oder 2 Tage vorher. Wenn es jetzt ein größeres Projekt ist, ich mache das dann immer meistens so, dass ich vielleicht tatsächlich schon mal 1,5 Monate vorher anfange mal zu recherchieren und zu gucken. Dann lege ich vielleicht einen kleinen Rahmen fest. Dann gibt es eine Skizze und die lasse ich gerne liegen. Und die schaue ich mir dann nochmal an.
Und die schneide ich manchmal auch auseinander und versetze Arme, versetze den Kopf, ziehe ihn runter, vergrößere nochmal die Füße, mache so einen Hampelmann im Grunde genommen. Ja. Dann tape ich das fest mit Tesafilm, kopiere das nochmal, überzeichne es nochmal und lasse es wieder liegen. Und das mache ich eigentlich immer wieder. Also ich wasche immer wieder die Zeichnung. Aber ich glaube, das machen einige Leute so. Ne? Dass man, also ich spiegel sie auch und zeichne sie dann spiegelverkehrt, weil mir dann vielleicht andere Dinge auffallen. Was ich dann am Ende mache, ist, dass ich dann so gegen Ende es in die Originalgröße kopiere. So groß, wie es dann auf der Haut werden soll, damit ich wirklich vor Augen habe, wie groß sind, welche Details, wo habe ich Platz, was werde ich machen. Und dann mache ich die Zeichnung in der Originalgröße einmal sauber und hoffe, dass dann alles sitzt.
Kriegt der Kunde die vorher mal gesehen?
Nein.
Erst am Tag des Termins.
Ja. Mhm. Ja. Ja. Auch weil, das klingt jetzt total bescheuert und überheblich, aber so viel zu diskutieren gibt es da eigentlich nicht. Ne? Wir haben uns ja vorher so ein bisschen geeinigt und selbst wenn es ihm nicht gefällt und er sagt, zeichne mal bitte das nochmal, dann würde ich es machen. Es würde genauso aussehen, weil ich habe ja schon alles gegeben.
Ja.
Ja. Also ich kann dir immer nur alles geben. Wenn du schon alles hast, dann kannst du mich nach nichts mehr fragen. Ja, weil einen nackten Mann kannst du nicht in die Tasche fassen. Also wenn der Kunde kommt, bin ich komplett Splitterfaser. Und wenn er noch was will, mach ich nicht.
Aber wie diskussionsbereit bist du im Sinne von Farbe oder
ich bin überhaupt hier nochmal diskussionsbereit.
Schlenkerfrei
ich bin, rein? Nee, ich habe keine. Das Ding ist ja, ich hab mir ja gewisse Dinge ja auch nicht ausgesucht. Ja, aber worüber soll ich dann mit dem Kunden diskutieren? Ja? Also wenn eine bestimmte Sache so und so dargestellt wird, dann habe ich sie so dargestellt, nicht weil ich es total schick finde, sondern weil es so gemacht wird.
Genau, aber man könnte jetzt sagen, Kirschblüte eine mehr oder eine weniger.
Ja.
Würdest du noch mitgehen?
Natürlich.
Ja, okay.
Also klar. Also Kirschblüte eine mehr ist überhaupt kein Problem, eine weniger auch nicht. Nee, ich dachte jetzt
im Wesentlichen
lässt sich
nicht mal eher so kleine Abänderungen.
Also ich hatte das auch schon, dass Leute dann wirklich irgendwie den Kontext verändern wollen, ja, das mache ich nicht.
Nee, klar.
Ne, weil sonst dann würde ich was anderes machen.
Ja.
Ne? Aber ne, was weiß ich, Rapunzel lässt ihr Haar herunter und hochklettert der böse Wolf.
Ja.
Ne? Kann man alles machen, aber ist halt nicht meine Erzählweise.
Aber man könnte ja zum Beispiel auch sagen, wenn ein Kunde so sagt, ich will da jetzt eine Kirschblüte mehr, können wir sagen, du, das darauf kommt es nicht an, ich lass mir da nicht reinfuschen, dass man, oder bist du da und sagst, ach, wenn er das will.
Es kommt darauf an, also es kommt darauf an. Manchmal ist es tatsächlich so, dass es so beliebig ist.
Ja.
Und das sage ich dann auch, das ist einfach so beliebig. Eine mehr, eine weniger oder so. Es kommen ja auch Leute, die sagen, ich hätte aber gerne nur 4 Kirschblüten auf dem Sleeve, ne? Weil
4 Kinder.
Der eine, genau. Und dann sage ich, dass ich das nicht machen kann, weil es halt einfach vollkommen aus der Balance ist. Mhm. Ja, das ist halt einfach ästhetischer Quatsch. Wo soll ich die denn hin tun? Ne? Naja. Nee, also sowas finde ich halt doof. Ne? Aber ich sage das ja auch nicht so. Also ich versuche dann schon irgendwie es konstruktiv auch zu beleuchten. Ne? Dass ich sage, ja, also...
Mariana guckt, als ob das nicht immer so ist.
Nein, nein, doch. Nein, nein. Sehr, also auf jeden Fall konstruktiv.
Ich sage immer nein.
Konstruktives nein.
Ja, das ist also diese Wahl, dass man sagt, okay, ey, ich kann jetzt ewig rumdiskutieren oder ich mache ihm einfach seine 6. Kirschblüte oder man sagt kategorisch, nee, ich habe das so entschieden und du quatschst da nicht mit rein.
Ja, ich versuche weniger faschistoid, weil die Leute das nicht mögen. Aber ich bin ja wirklich auch durchaus bereit, auch Kompromisse zu machen. Wenn es das Subjekt erlaubt, mache ich das. Ja, ich will ja unbedingt, dass der Kunde total happy ist. Mir geht es ja wirklich nicht oder ausschließlich um die Selbstverwirklichung oder so, ne? Dass ich dann am Ende total happy bin. Also mir ist es viel wichtiger, dass der Typ zum Spiegel geht oder die Frau und sich dann umdreht mit diesen leuchtenden Augen und sagt, boah, geil. Ja, oder wenn Leute zu dir sagen, das ist viel besser, als ich es mir vorgestellt hatte. Das ist das, was ich möchte. Ja, und die Tätowierung muss den Leuten unbedingt gefallen. Das muss das sein, was sie wollen. Es gibt halt einfach nur ein paar Dinge,
die machen dann vielleicht irgendwie in dem Tattoo in der Form nicht so viel Sinn. Und ja, wenn es wirklich gar keinen Sinn macht, dann muss man irgendwie hart bleiben. Ne? Und
wie ist eigentlich bei japanischen, also die du getroffen hast, sind die wirklich so beinhart und entscheiden,
ja,
du kriegst den Drachen und du nicht?
Nee,
oder sind das so Legenden?
Nee, das sind Legenden. Das hat, also, irgendwo hat das mal gestanden, dass es hieß, ja, in Japan, da wirst du immer entgegen deiner Persönlichkeit tätowiert.
Also, ne? Wenn so ausgleichend.
Wenn du so eine sanftmütige Type bist, dann wirst du tätowiert mit einem Dämon, das ist Quatsch. Ja. Ne? Aber also der Tätowierer in Japan trägt schon zur Entscheidungsfindung bei und wird dir auch nichts Widersinniges tätowieren. Ne? Es gibt, und das habe ich auch schon ganz oft erlebt, ne? Also jetzt mal so ganz oft doof, so Kompositionen wie beispielsweise der Karashishi, der immer nur mit Päonien dargestellt wird, dem wird dir niemand mit Chrysanthemen oder mit Kirschblüten tätowieren und ich auch nicht.
Ah, okay.
Weil ich da auch keinen Bock drauf habe. Die Komposition heißt Karashishi to Botan. Ja, die findest du in Skulpturen in Tempeln, die 400 vor Christus geschnitzt worden sind. Das war schon immer so und ich finde es cool, ja. Es gab Dinge, die waren schon immer so.
Du willst es nicht aus dem Kontext rausreißen, wenn es so eine ikonische Symbolik hat. Das ist
der konservative Aspekt der Tätowierung, ne? Man kann durchaus dann im Stil sich freier entfalten, und aber die konservative Facette besteht in der Unveränderbarkeit einer bestimmten Komposition. Mhm. That's it. Ne? Bei Romeo und Julia ist es auch immer. Romeo und Julia. Da kommt ja auch keiner und sagt, ja, aber weißt du, ich finde eine Dreiecksbeziehung oder was. Ja, ey, Alter, nee. Ne?
Also du wirkst ja auch unwissend. Also es ist ja nicht so, dass man, ey, der ist besonders kreativ, sondern hat der das nicht richtig studiert? Das macht man ja nicht, ne? Also das ist ja auch so eine Sache, wenn das so festgelegt ist. Ja.
Das sind schon keine Quickies mehr.
Ja, wollte ich gerade sagen, sind das die Quickies? Ja,
das sind die total schnelle Schnellfragerunde. Aber mit dem
Steinbock zusammen sind die dann halt so.
Was bist du nochmal mit dem?
Na, die wie du gespiegelt.
Wieder?
Deswegen, ja, die können ja nachher sind, wann, die so ein bisschen geboren? Wahrscheinlich entspannter, und dann 26. März. Hm. Und du?
10. April. Hm. Ist es gut?
Sag mal, Sebastian, sag doch mal was über unsere Sternzeichen.
Gut und schlecht oder wertfrei.
Aber es gibt schon viele, wir haben schon viele Haken am
Licht- und Schattenseiten gibt es bei allen gleich viel. Übrigens, Brian.
Wie bitte?
Hä? Was? Hast du einen Schlaganfall?
Einseitig.
Ich nachmachen darf man nicht.
Ach so, ja, habe ich jetzt nämlich. Schneid raus.
Wir nachmachen.
Was nachmachen?
Nein, nehmen wir einen Schlaganfall.
Ich habe mich gerade einversetzt in die Person, die
das,
einen
ich einseitigen Schlaganfall. Ich dachte, das ist immer ein Method-Acting.
Mach's jetzt halt.
Was denn?
Na, mach doch einfach weiter.
Ja.
Ach, noch einer, oder?
Ja, ich über, aber das die Custom Design oder Tattoo Flash, aber das
ist jetzt auch
übrig sich.
Also ja, deswegen.
Genau.
Aber hier, Workaholic oder faule Sau, Schwein, Eber, was? Fauler Mensch?
Fauler Mensch, ist ganz gut. Nein, aber ich glaube, ich bin nicht faul, nein.
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 Nein. Ich bin aber strukturiert.
Ich bin auch kein Workaholic, also ich bin nicht krankhaft, aber ich bin nicht faul.
Ja.
Mhm. Ich bin träge Sau.
Ja.
Wie arbeitet ihr? Also 5 Tage, 6 Tage, 7, 8 Tage?
Könntest du ohne sie arbeiten?
Klar, jeden Tag.
Ohne, ja, tätowieren, aber das ganze Surrounding, Laden.
Das Thema in der Schnellfragerunde.
Gut, ja, würde mich gerade interessieren. Okay.
Ja, weil wir sind ja nicht zusammen, weil wir uns tatsächlich brauchen. Ne? Wir wollen uns brauchen, aber wir sind beide durchaus abgekoppelt voneinander, voll funktionsfähig.
Und nicht symbiotisch.
Nee, also wir arbeiten, glaube ich, ganz gut zusammen, wobei wir uns eigentlich überhaupt nicht sehen, wenn wir arbeiten, weil sie arbeitet quasi im linken Flügel des Palastes.
Ja, klar.
Und ich eher im Turm, und wir sehen uns eigentlich überhaupt
okay.
nicht im Shop.
Mhm.
Ja.
Also du bist kein Workaholic,
um auf voll die nicht.
Küche zurückzukommen.
Voll nicht. Ach so, war das Thema, könnten wir noch mal, ach so, gut, ist ja.
Da können wir nochmal zurückkommen drauf.
Tja, Heimscheißer, ne? So, Guestspots oder Heimscheißer?
Ach naja, unterwegs sein ist schon schön. Also ich mache jetzt nicht so viele Guestspots, Aber wenn es sich ergibt, sehr gerne. Klar, auf jeden Fall. Also ich muss nicht immer zu Hause sein. Mhm. Ist bequem, schön, aber woanders ist auch toll.
Ist Berlin jetzt eigentlich, das ist eine Regelmäßigkeit?
Ja.
Und aus, ist eine Ausnahme, dass ihr regelmäßig in Berlin seid? Oder seid ihr regelmäßig in anderen Städten?
Nee, nein, dann wären die zu Hause. Nee, wir haben uns irgendwann für Berlin entschieden, weil es um die Ecke ist, weil wir aus Braunschweig so nicht wegkommen.
Wie lange ist denn das?
Das ist jetzt eigentlich schon, wenn Corona nicht dazwischen gekommen wäre, also wir machen das schon seit anderthalb Jahren.
Ah ja.
Und wir wollten einfach nur irgendwann mal regelmäßig mindestens eine Woche von zu Hause raus, um einen Tapetenwechsel zu haben. Und wir sind ja bei Ellen.
Mhm. Bei Conspiracy Inc.
Bei Conspiracy Inc., genau.
Schön und groß an den Uncle.
Ja.
Es ist super. Da, also wir sind sehr, sehr gut mit ihm befreundet und verbringen gerne Zeit zusammen. Und wir sind super gerne in Berlin. Ja, und diese Woche im Monat ist eigentlich eher sowas wie Urlaub. Mhm. Ja.
Wechselt ihr euch dann dort aber vor Ort ab?
Nee.
Nein. Ihr arbeitet auch manchmal zusammen beide bei Ellen.
Ja,
also wir arbeiten immer zusammen bei Ellen. Ne?
Also je nachdem, wer natürlich einen Termin hat. Ne? Ja, also genau. Pino ist ein bisschen ausgebucht als ich. Also ich habe dann immer ein bisschen mehr Leerlauf. Mhm. Aber passt alles gut. Also genau.
Ja.
Schön. Mhm.
Und weil es Ellen ist oder weil es Berlin ist oder weil es, also geht's?
Alles.
Beides.
Also wir wären, auch wenn wir jetzt mit Ellen nicht befreundet gewesen wären, die Entscheidung hatten wir ohnehin gefasst, dann hätten wir uns halt mal umgeschaut und geguckt, aber es war nochmal ein Plus. Aber
in Berlin umgeschaut.
Ja, genau. Mhm. Also wir wollten das auf jeden Fall machen.
Nicht und, in Hamburg, München.
Nee, nein. Also schon Berlin. Und ja, und dann Ellen, und Ellen hat Platz und Ellen ist wundervoll. Genau. Und ja, dann ist doch eigentlich besser alles klar. Ne? Besser geht's wirklich nicht. Das ist eine super Kombination. Und
was ist der Unterschied so? Die Kunden in Braunschweig, Berlin, gibt es da auffällige oder sind das ähnliche Typen?
Also ich habe dieselben Kunden, weil ich habe ja kaum Kunden in Braunschweig. Meine Kunden kommen irgendwie so.
Sparen sich sogar eine Fahrt,
ja. Aus der von Deutschland halt, und dann kommen die entweder nach Berlin oder ich habe kaum Kunden in Berlin.
Also ich
habe 3 Kunden in Berlin oder so. Ich habe eigentlich überhaupt keine Kunden.
Kommt immer angereist.
Also ich finde die Berliner Kunden ticken spontaner, auf jeden Fall. Mhm. Definitiv. Also
du hast mehr Berliner Kunden, also ja, du kannst das.
Genau. Also das ist definitiv spontaner. Also da ist, wenn ich eine Zeichnung mache, die passt eigentlich immer.
Mhm.
Genau. Das in Braunschweig kann es dann doch manchmal zu einer Diskussion, Änderungswünschen, was ja auch okay ist, aber in Berlin ist auf jeden Fall, passt es eigentlich immer soweit.
Mhm. Mhm.
Das ist schon ein Unterschied auf jeden Fall.
Mhm. Achtsames, konzentriertes Arbeiten oder viel Gespräch und Austausch mit dem Kunden während der
Ich kann nicht reden, wenn ich tätowiere.
Wow.
Nee, also wirklich nicht. Also,
ich muss dann immer aufhören, dann werde ich nicht fertig. Also ich entweder tätowiere ich oder ich rede.
Eigentlich auch schön, wenn das der Kunde mitbekommt.
Sagst du das an?
Das mal auf.
Ja, also wenn, irgendwann nicht mehr nachfragen. Es gibt so Kunden, die denken, die müssten reden, so ein bisschen vielleicht wie beim Friseur oder so. Und dann sage ich schon, ich kann nicht, und dann ist auch gut.
Ja. Da spart man sich auf jeden Fall einiges an so Zeit.
Also manchmal, ne, also schon, also kann man auch mal quatschen. Also beim Dotten geht es etwas einfacher, aber ansonsten, wenn ich nur Linien mache, dann rede ich nicht.
Kriegst du vorher viel Gespräch dann? Oder?
Ja.
Ja. Und hörst schlagartig dann auf und die Leute.
Genau. Das geht los, die Maschine läuft an und ich höre auf zu reden.
Also ich rede auch nicht beim, also wenn ich arbeite, arbeite ich. Ich bin halt nicht Multitask, ich kann nur eine Sache. Weil Unterhaltung bedeutet ja wirklich zuhören und sich überlegen, was man darüber denkt oder was man gegebenenfalls antworten möchte. Und ich kann das nicht beides gleichzeitig. Also ich unterhalte mich vorher, hinterher oder wenn man zwischendurch mal eine Pause macht. Aber beim Tätowieren selber bin ich eigentlich echt ruhig. Und ich erzähle einen. Es kommt auch darauf an, manchmal entsteht einfach eine wirklich sehr, sehr interessante Unterhaltung. Und manchmal verdamme ich das dann auch, weil ich mir denke, scheiße, ne? Also jetzt würde ich gerne mit dir im Park sitzen oder in einem Café.
Mhm.
Ne? Schade, dass wir jetzt gerade arbeiten, ne? Weil ich kann mich nicht konzentrieren. Ne? Also, das eine oder das andere. Mhm.
Total. Ja, wie sieht's mit Musik aus? Habt ihr da schnell, ich muss sie mal. Ja, ich habe hier stehen dezente, entspannte Musik, schneller, derben Metal.
Ja, Musik
ist euer Thema.
Wie, ist Chefsache.
Aber jeder hat, also ihr habt doch unterschiedliche Räume. Wenn du Turm und du.
Wir haben eine Anlage und die spielt, die bespielt den ganzen Laden. Also,
wir aber das, sind nicht abgeschlossene Räume, sondern. Ja.
Und wir hatten das früher, dass jeder so in seinem Raum seine Musik gehört hat. Und
das war schlimm.
Und das war wirklich, also der Turmbau zu Babel war ein Scheißding gegen die Kakophonie, die entstand. Und dann haben wir im neuen Laden quasi, also wir spielen ein Ding und das hören alle, genau. Und wir haben natürlich alle sehr unterschiedliche Interessen. Ja.
Was läuft meistens?
Also, um ehrlich zu sein, läuft oft Hip-Hop. Und ich höre eigentlich gar keinen Hip-Hop.
Aber nur im Rad.
Aber irgendwann habe ich festgestellt, dass ich total gut auf Hip-Hop arbeiten kann. Auf den Rhythmus. Mhm. So. Das ist so eher so 90s Hip-Hop. Ne? Genau. Aber eigentlich läuft wirklich ganz viel unterschiedlich. Es gibt viele Sachen, die mir gefallen, die hörst du jetzt wirklich nur, wenn du einen ganz privaten Raum hast, ja. Also, und dann gibt es halt Sachen, die gefallen anderen, die möchte ich aber nicht hören. Also entscheiden wir uns meistens irgendwie für gefällige Musik und nicht so zu speziell und läuft auch nicht zu laut. Also es ist eigentlich relativ entspannt mit der Mucke.
Und so Flat Screens und sowas, Netflix und...
Nein, mag jeder sehen, wie er fährt. Ich finde das irgendwie, keine Ahnung.
Gibt's das?
Würde mich stören. Mhm. Ich finde das.
Ich überlege gerade, bei wem das so ist.
Fernsehen für die Gequälten oder was?
Ja. Ja, einfach so nach dem Motto.
Da wird auch zusammen entschieden. Wer war denn das? Wer war auch hier?
Ich stelle mir gerade vor,
wird entschieden zusammen, was man anmacht und dann fängt eine Serie an.
Ich stelle mir gerade vor, wie im Fegefeuer die Seelen nach Flatscreens schreien und sagen: Können wir wenigstens mal meinen Fernseher aufhängen? Weißt du? Weil es dauert ja, bis sie dann in den Himmel kommen. Also manchmal bis zu einer Ewigkeit. Und dann denken die sich, ja, wir können am Flatscreen aufhängen.
Ja, aber ich meine, meine Kunden, die gucken, haben ihre Handys dabei und gucken dann
selber, ja, genau, was sie wollen. Ist, das sowieso, dass ja jeder selber entscheidet, weil es kann ja sein, dass das, oh, ich will, dass die Fresse halten und ich mach denen jetzt
das
da eine Talkshow
doch,
an.
Wer hat denn das jetzt?
Oh nee, okay. Dann beschallt die scheiß Talkshow dich ja mit.
Ja, ja. Die gucken, die suchen sich auch zusammen was aus.
Oh nee, Leute. So. Das ist ja wie im Lassie-Film. Irgendwie mit Lassie auf der Couch sitzen und sich Fernsehprogramm. Nee.
Ja.
Vampir wird dann wahrscheinlich nur Fernsehen gucken. Oder?
Ich würde dann wahrscheinlich.
Dann immer irgendwann so.
Ja. Nee, also ich finde das jetzt zum Beispiel irgendwie, wenn Leute beim Zeichnen so Dokus gucken, ja. Die sagen immer, ja, ich mache dann immer irgendwie eine Doku an und dann zeichne ich. Da denke ich mir, boah. Ich könnte das nicht, weil dann würde ich nämlich die Doku gucken.
Was machst du dabei beim Zeichnen?
Gar nichts.
Musik?
Ich summe die ganze Zeit. Ich mache mal. Und dann fange ich wieder an und mache wieder. Ich summe in Schleife. Das ist, glaube ich, eine Störung meines vegetativen Nervensystems. Ich summe.
So Mantra, aber man summt sich eigentlich, um sich so ein bisschen runterzu.
Keine Ahnung, ich merke das ja gar nicht. Man hat mir immer gesagt, ey, du summst ja die ganze Zeit. Und dann habe ich festgestellt, tatsächlich, schon mein ganzes Leben, sogar beim Zähneputzen. Sobald es ruhig wird, fange ich an zu summen. Und beim Zeichnen höre ich keine Musik, nix. Ich summe mir dann nur ein.
Achso, du machst keine Musik, kein Hörspiel, Podcast, nix.
Nee. Krass. Ich bade ja auch nicht.
Wie in der Badewanne?
Ja, ich finde so diese Sachen, wo man es sich so schön und bequem macht und dann mache ich mir noch mal ein bisschen Musik an und mache mal ein Glas Wein und dann zeichne ich eine Runde und so. Naja, ich bin eher so, dann zeichne ich und fertig irgendwie. Also, ja. Ich bade nicht, wir haben zu Hause keine Bilder an der Wand hängen. Wir sind Asketen. Wir sind Spartaner.
Ja.
Ja.
Ist auch bei dir so. Also
das ist Sparta.
Was denn? Also ich bade auch nicht.
Du badest nicht.
Es gibt kein Wein.
Hörst du Musik beim Zeichnen? Ja. Oder Hörspiele?
Hörspiele habe ich noch nie versucht. Ich glaube, das weiß ich gar nicht, ob ich das könnte, aber Musik höre ich auf jeden Fall. Ich könnte auch eine Doku gucken, mache ich nicht. Doch, manchmal, ich lasse den Fernseher, ich lasse Nachrichten ganz oft nebenbei laufen. Ja, aber das stört mich, also ich kann dann easy zeichnen.
Na, hast du noch ein Quickie?
Das wollte ich auch nehmen. Also bei Kunden ist es dir egal, ob es ein Mann oder eine Frau ist.
Ja,
oder
klar, logisch.
Ja, klar, Lora ist ja. Bei dir auch.
Nee, mir ist es nicht egal.
Ah. Oh, echt? Ich hast du mal eben.
Bevorzugst du? Nein, ich habe das nur gesagt. Ich habe 99% männliche Kunden.
Ach so, ja.
Ich habe aktuell eine Kundin. Und that's it.
Wegen den großflächigen Sachen.
Nee, ich glaube, das ist nicht besonders populär und schon gar nicht bei einigen Frauen oder bei den meisten Frauen, ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist keine Form der Tätowierung, die sich Frauen gern auf ihrem Körper vorstellen, denke ich. Und selbst wenn sich Frauen für japanische Tätowierungen interessieren, muss es ja noch lange nicht so sein, dass sie sich für meine Interpretation davon interessieren. Also ich lande eigentlich meistens bei Männern. Aber ich arbeite sehr, sehr gerne mit Männern. Ich habe mit Männern auch viel mehr gemeinsam, muss ich tatsächlich sagen, weil ich ja irgendwie auch ein Mann bin. Und das ist dann eigentlich ganz okay für mich. Ja. Ja.
Kann ich doch drinnen lassen, die Fragen. die ersten Kunden sind eher unter 30 oder eher über 30?
Oh, meine Kunden sind, glaube ich, eher unter 30. Mhm.
Ja. Hätte ich jetzt auch
Kundinnen
gedacht, ja.
Kundinnen. Nee, nicht gegendert. Ich glaube, ich hab halt einfach mehr Frauen.
Ja. Gendern, über 30.
Ich glaube, unter 30, alles ja.
Über 30.
Ja, ich habe eher...
Auch richtig alt? Also,
das ja, ich habe, also ich würde sagen, der... Im Schnitt sind die Leute tatsächlich über 30. Mein ältester Kunde ist, glaube ich, Mitte, Ende 60. Das ist eigentlich so, ja, schon eher mein Kundenstamm. Mhm. Ja.
Wie wollt ihr denn so angeschrieben werden? Mit einer seriösen, ausführlichen E-Mail oder einfach so WhatsApp, spontane Anrufe?
Instagram.
Spontane Anruf. Also meine private Telefonnummer ist ja nicht öffentlich. Ja. Also spontan anrufen im Studio, klar, gerne jederzeit. Nein, also E-Mail ist natürlich am besten. Ja. Muss jetzt aber auch nicht von wegen, was so viele machen, Körperstelle, Budget und bla bla bla, aber einfach mal schon mal höflich und nett wäre ganz gut. Mhm.
Und so Instagram, Direct Message
verboten? Machen auch oder? Ganz viele, obwohl ich das sage, ich verliere da ständig den Überblick. Ja, also ist das und dann melde ich mich wieder nicht und dann das ist für mich so eine Endlosschleife. Also, mir wäre es eigentlich am liebsten immer per E-Mail, das versuche ich auch so zu kommunizieren, klappt aber nicht. Mhm. So.
Aber wie richte, also mit was für Anfragen kommen die Kunden? Die sagen dann die Körperstelle wahrscheinlich meistens und schicken Referenzen oder?
Ja, genau. Also eigentlich ist es, also wenn es so Instagram ist, ist eigentlich immer erstmal die Frage nach freien Tattoo-Termin, Körperstelle und Referenz, genau. Ja, und bei einer E-Mail ist es immer ein bisschen ausführlicher.
Und willst du, dass die Leute was von dir aussuchen,
das
was
sie als Referenz nehmen? Das wäre natürlich der Knall im All, ne? Ja. Also,
nein, sie schicken dir also auch, wie es andere kennen.
Also ich würde sagen, anderen Leuten. So 98%.
Aber das ist ja nicht so verwerflich,
finde ich. Ja, genau.
Was sollen sie denn machen?
Das finde ich ja lieb, dass du dafür Verständnis hast, wirklich, weil das machen ja wirklich...
Durchforsten das, weißt du, denen fällt ein, die wollen sich tätowieren lassen. Dann durchsuchen sie das Internet, dann finden sie Bilder, weißt du. Und vielleicht haben sie es ja auch gerafft, dass du es dann in deinem Stil machen müssen sollst. Die sagen, die schreiben ja meistens auch nicht vor, die wollen es genau so, sondern die wollen einem doch nur eine Idee geben. Wenn ich jetzt ein Bild zugeschickt bekomme, das von einem anderen Artisten ist, damit ich eine Idee habe von seinem ästhetischen Empfinden, da bin ich ja sogar dankbar. Ne? Ich raff dann ungefähr, wo es denn hingeht. Und dann kann ich ja wiederum Dinge zeigen und wir schauen, ob wir eine Schnittmenge haben. Ne? Aber ich finde es jetzt nicht so beleidigend, nur weil er mir ein Foto geschickt hat von einem anderen Künstler.
Und Moriyoshi.
Ne? Weil tätowieren lässt er sich ja irgendwie bei mir. Ne?
Ja.
Also das ist ja schon mal ganz gut. Und über den Rest kann man reden.
Mhm. Ja.
Ja, aber gibt es ja auch ganz andere Meinungen dazu, deswegen war es so spannend. Eine 8-stündige Sitzung oder 8 1-stündige Sitzung?
Dann lieber eine 8-stündige.
Was ist so im Durchschnitt?
Hat sich, glaube ich, gebessert. Ich kann schon 4 bis 5 Stunden am Tag tätowieren. Kommt drauf an. Also,
aber am liebsten einen Kunde?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich so lange, also naja, das Ding ist, also wenn ich so lange tätowiere, dann ist, habe ich auch bestimmt schon 2 Stunden lang vorher gestencelt. Und dann bin ich, also kann ich gar nicht mehr machen als einen Kunden. Genau. Aber es kommt nicht so oft vor. Also, aber ich arbeite schon gern etwas länger. Also
passt ganz gut. 2 4-stündige Sitzungen, ganz klar.
Ach echt?
Ja. Machst du 2 Kunden am Tag auch
manchmal? Nö. Also ich arbeite, nee, 8 Stunden arbeite ich nicht. Und 8 mal 1 Stunde arbeite ich auch nicht. Ja. Also ich setze mich nicht hin und stehe 8 Stunden später wieder auf. Und ich setze mich nicht 8 mal hin, um 1 Stunde da zu sitzen. Also,
aber du machst auch 5 6-stündige Sitzungen.
Nö. Wenn es nicht sein muss, nicht. Irgendwie. Also ich arbeite gern, also effektive Tätowierzeit 4 Stunden. Das reicht mir. Also ich arbeite recht schnell, wirklich fix. Es ist auch anstrengend, schnell zu arbeiten. Ich versuche auch dabei auch sauber zu arbeiten. Und nach 4 Stunden bin ich auch bedient. Und wenn ich nicht muss, klar, passiert es auch mal, dann kommt jemand vielleicht von weiter weg und dann schicke ich ihn natürlich nicht weg, ne? Damit er dann irgendwie wieder 400 Kilometer zu mir fährt und wir 1 Stunde tätowieren. Also das mache ich nicht. Aber normalerweise richte ich das schon so ein, dass wir meistens mit der Zeit hinkommen und länger als 4 Stunden, da quäle ich mich dann, irgendwann langweilt es mich und ich habe dann keine Lust mehr. Mhm. Also meine Aufmerksamkeitsspanne, 4 Stunden sind super.
Wie viele Sitzungen brauchst du für einen Sleeve oder so? Kannst du besser, hast du einen Überblick?
Ja, also bei 1,80 Meter Größe ist jetzt kein Scheiß, weil ich frage die Kunden immer, wie groß seid ihr, wie schwer seid ihr? Und das ist halt das Gute, wenn du nur mit Männern arbeitest, weil die ganze fragen, was wiegst du? Ne? Und die sagen dir dann aber auch die Wahrheit. Also ich würde sagen, also ich komme ja nicht in die Verlegenheit. Ja. Ich kann nicht darüber urteilen.
Ach, wie diplomatisch.
Also 1,80 Meter Größe und 80, 90 Kilo Gewicht, da brauche ich für ein Sleeve. Natürlich abhängig vom Motiv. Ne? Also wenn es jetzt kein überkomplexes Motiv ist, mittlerweile würde ich sagen, 5 bis 6 Sitzungen. Mhm. 4 Stunden.
Ist es denn möglich, dass es Motive gibt, die stark detailliert sind, wo sich die Spanne so, oder
total.
Das Gefühl, dass das alles sehr ausgewogen ist bei dir und dass man gar nicht zu viele Details buchen könnte?
Doch, also guck mal, allein so etwas Herkömmliches wie ein Drachen oder eine Schlange, da sitzt du dann da und machst jede Schuppe einzeln. Irgendwie, ne? Oder wenn du eine Rüstung hast, weil du einen Krieger darstellst oder so und der recht komplex ist, dann ist die Rüstung auch nicht so riesengroß. Das heißt, du hast sehr kleine Spaces, die du halt sehr sauber tätowieren musst, damit sie auch lesbar bleiben und dann wirklich dann alle kleinen Räume ausfüllst und das hält auf. Ne? Also ein Keul mit riesigen Schuppen zum Beispiel ist relativ schnell gemacht im Vergleich. Ne?
Ich hatte jetzt nur, dass die Gewänder bei den Engeln oder Frauen auch aufwendig sind, die Rüstung sind aufwendig, die Drachenschuppen. Deswegen dachte ich, es ist immer gleich. Also der Hintergrund ist immer simpel.
Ja, also ich versuche schon immer, nicht zu viele Details reinzumachen. Ne? Flächen dann auch einfach nur Flächen sein zu lassen. Ja, aber manchmal brauchst du das Detail, dann ist es auch schön. Dann finde ich auch, dass es gut funktioniert und dann dauert es vielleicht ein bisschen länger. Ne? Ja.
Inhalt oder Form? Was bevorzugt ist das?
Inhalt oder Form? Okay.
Es besteht nur aus Form eigentlich bei dir, oder?
Ja.
Also es aber kommt ist, keiner, der ist, den Vornamen...
Ist Form ohne Inhalt?
Oder? Naja, sozusagen, wo ist das die Priorität oder die Gewichtung? Dass der Inhalt, bei ihm verlagert sich immer mehr zum, der Inhalt ist wichtig. Oder war mal so, ne? Hast du mal gesagt. In irgendeinem Podcast. Und bei manchen Leuten ist die Form hat die Priorität.
Okay, also es ist schon...
Die Frage ist schräg, Leute.
Also, echt? Hat bis jetzt jeder verstanden.
Ja, und das finde ich sehr erschreckend. Ich finde es erschreckend, dass man, weil das Ding ist ja folgendes, ja, manchmal wird einem ja eine Frage gestellt. Und dann sucht man nach einer Antwort. Ja, und die fällt einem schwer, weil man eigentlich die Frage total unzulässig findet. Und ich finde, also das klingt jetzt sehr hart, aber ich finde, die Frage macht überhaupt keinen Sinn.
Ne? Na, die Blackworker würden sagen, überwiegend natürlich Form. Also bevor, ich glaube jetzt, bevor Gerhard sozusagen einen Inhalt sehr, sehr wichtig nimmt, ist ihm wichtiger, dass es anatomisch auf dem Körper eine Perfektion hat.
Ja, soweit habe ich gar nicht gedacht. Ne? Es ist durchaus möglich tatsächlich, dass man, wenn man den Körper aufteilt in geometrische Formen, dass man dann tatsächlich 100% Form, weil es ja keinen höhergestellten Inhalt gibt.
Genau. Ne? Also genau, also ist die Form als Inhalt, aber vielleicht stehe ich gerade.
Nee,
also
Form, die Form.
Ja.
Ach so, du denkst Inhalt wie Inhalt ausgemalt.
Naja.
Ich meine, wir meinen Sinn, Inhalt, die Meta-Ebene oder genau.
Ja, ich habe das schon verstanden. Nur für mich erschloss sich die Frage
nicht. Aber gibt es überhaupt Anfragen, wo jemand persönliche Sachen, wie du, also wie ähnlich hier, ich 4 Kirschblüten für meine Töchter, ich
bei
hätte gerne.
Geometrischen bei dir, Sachen,
genau, ich hätte gerne die Dreiecke für.
Natürlich, gell. Ja. Also dann, ganz oft. Das muss ich jetzt natürlich trennen. Also dann ist es natürlich Inhalt, aber der ist mir ja dann jetzt nicht unbedingt wichtig. Also dann bin ich vielleicht neben Handwerkerin auch Dienstleisterin und dann mache ich das halt einfach. Ne? Dann komme ich dem Wunsch nach. Und dann ist die geometrische Form, die ich da erstelle, definitiv voll mit Inhalt. Ja. Und das ist nicht meine Priorität.
Ja, das wollte ich mit der Frage, ist dir das wichtig, ob du weißt, dass derjenige, dass das Dreieck seine Mutter ist, ganz platt gesagt.
Mir ist das jetzt nicht so also wichtig.
Aber,
also
eine Kunde kann sagen, ich hätte gern
das. Ja, logisch. Also ich kann das schon gern machen. Also wenn sich das deckt mit dem, was ich mache und das für mich okay ist und für mich passt, dann habe ich da kein Problem, das zu machen. Wird jetzt, also wie gesagt, ich würde jetzt was anderes zeichnen.
Ich hätte jetzt gedacht, dass bei Ornament, dass die Leute sagen, nee, gibt's keinen Inhalt. Also du kannst dir Form aussuchen, aber komm ja nicht mit, das hat eine Bedeutung.
Du kannst ja aber auch Inhalt, also wenn du jetzt was Geometrisches machst, also gerade wenn du dann so folkloristische Einflüsse hast, dann hast du ja Inhalt.
Ja.
Ne? Also es macht ja, also ich mache mir ja schon Gedanken, wieso diese Blüte oder wieso das und das so aussieht und so angeordnet ist. Also. Aber es ist auch die Form. Also es ist beides.
Genau, die Frage heißt ja nicht, dass man sich entscheidet, sondern nur, wo ist die Gewichtung? Oder sagt man, ich mache 2 Extreme auf.
Ja, da muss man auch mal drüber nachdenken.
Wo die Tendenz ist so. Aber deswegen, ich wollte es gar nicht stellen, weil ich dachte so, bei dir gibt es ja keinen Inhalt. Aber ich bin jetzt eher wertfrei. Ne?
Also bei dir gibt es keinen Inhalt. wertfrei.
Aber gelacht hast
du. Inhaltlos.
Genau, also es suggeriert manchmal die Frage, als wenn der Inhalt wichtig, als wenn der Inhalt wichtiger wäre als die Form, das würde ich gar nicht sagen. Also eine Tätowierung, wo nur Form ist, ist genauso gleichwertig, wie als wenn da eine tausendlange Geschichte da ist.
Definitiv aber beugt sich dann, also selbst wenn man jetzt irgendwie eine Präferenz hat, die man jetzt, also wo man sich orientiert, beugt man das dann schon der Form, definitiv, weil man eine ganz gewisse, ganz gewissen ästhetischen Anspruch hat. Ne? Und dann drehe ich mir das so, dass es dann passt, genau.
Wie cool die Bilder sind, wirklich.
Also zum Beispiel Inhalt, Form, ich versuche den Ausgleich zu schaffen. Also ich versuche 50% zu wissen, was das Motiv bedeutet, wie die Beziehung zu dem, also was der Kunde damit ausdrücken will und dann die anderen 50% verwende ich für das Design.
Wie entsteht denn so ein Bild irgendwie?
Das ist eine Tarotkarte.
Das sind die 22 Karten.
Okay, das sind die
der großen Arkana.
Aber wie kommst du dann zum Beispiel Schön und das Biest? Die Schön und das Biest nochmal in einer anderen Version. Wie kommen die Bilder da zustande? Irgendwie
die Tarotkarte hat eine festgelegte Bedeutung, ähnlich wie es bei den Holzschnitzen sind. Also die ist über Jahrhunderte, kann man schon sagen, hat sich entwickelt und ist sozusagen festgelegt von Gelehrten sozusagen. Ja. Aber du kannst auch frei interpretieren und sagen, das bin ich auf der Karte und meine Mutter zusammen. Das
aber die Elf ist ja zum Beispiel nicht Harmonie. Die heißt ja nicht so.
Die Elfe?
Die Elf.
Die
Karte Elf, du hast sie ja umbenannt. Auch ist eigentlich ja die Kraft. Und das die folgt ein paar Motiven, die dazugehören auf der Karte. Und manche hast du aber selber interpretiert dazu.
Genau. Also ich gehe ran, ich will den Inhalt verstehen und richte dann das Design danach aus, wo ein anderer sagt, ich will eine Frau malen, ist mir vollkommen Latte, für was die steht. Mhm. So. Und deswegen kommt da wahrscheinlich dieses Interesse für diese Frage her, weil ich die Balance haben will.
Ja, bei dir ist es ja halt eben, deswegen war ja auch für mich so, ich meine, gut, wenn ich deine Bilder sehe, dann bist du ja 50-50, ne? Also es geht ja gar nicht anders.
Und dann, deswegen frage ich mich, wie machen es denn Kollegen zum Beispiel? Ist das zum Beispiel das für mich neu? Da könnte man sogar eine Bedeutung in so ein Ornament, Mandala, reinbauen, war jetzt neu für mich. Und beim Japanischen würde es mich natürlich auch interessieren.
Mhm. Also klar, also da hatte ich ja gerade schon gesagt, ja, genau. Also wenn der Kunde das oder Kundin das möchte und mir ganz genau sagt, keine Ahnung, das sind dann aber auch so Sachen, so Kribrat oder irgendwelche Buchstaben, die man spiegelt oder dann versucht, aber es ist jetzt nicht unbedingt das, was mir wirklich am Herzen liegt. Ja. Ne? Also,
ja. Also du führst kein Interview und aufgrund dieses Interviews entwirfst du was mit viel Bedeutung.
Nein, auf gar keinen Fall.
Nein, kann das mache ich interpretieren, wenn er will und
also, einen Auftrag geben. Wenn ich so gefragt werde nach etwas, wo ich was mit reinbauen soll, dann mache ich das, ansonsten biete ich das aber auch nicht an. Ansonsten gibt es einfach gerne das, was ich gerade halt am liebsten zeichne. Mhm. Genau.
Und beim Japanischen zum Beispiel, also ist es dann einfach der Krieger, der oder der Tempellöwe wie vorhin? Oder sagst du, was hast du denn eigentlich mit dem Tempellöwen zu tun?
Nee, also ich finde, das ist jetzt kein Style, um die eigene Biografie drin zu spiegeln. Ne? Es ist wie Staffellaufen. Im Grunde genommen bekommst du eine Tätowierung, die es ja schon gab. Mhm. Ja, also man sagt ja auch, der Drachen auf dem Rücken überlebt so lang, wie er auf dem Rücken tätowiert wird. Mhm. Es geht also einfach nur um das Weitertragen von bereits bestehenden ikonischen Tätowierungen.
Du hast aber auch eine Palette von, also der Drache ist ja von der Aussagekraft oder von der Wirkung oder von vom Inhalt ja einem Koi oder schon sehr unterschiedlich. Also man kann jetzt nicht sagen, das sind alles Ikone.
Naja,
oder nimmst du darauf Bezug?
Das hat zumindest nichts mit der Biografie des Kunden zu tun.
Ja.
Jetzt würdest du ja sagen, hat es auf jeden Fall, weil es keinen Grund, weil es unterbewusst irgendeinen Grund dafür geben wird, warum also alles, er Drache statt Koi sagt.
Also ich glaube ja nicht an das Unterbewusstsein.
Ach okay.
Aber das ist eine andere Geschichte.
Wollte ich das sagen? Ist das eine Glaubensfrage?
Ja. Also ich habe da andere Theorien, aber wir können uns jetzt nicht darüber unterhalten. Das ist, Träumst du nicht? Und weil du der Meinung bist, dass die Träume im Unterbewusstsein entstehen, siehst du, und ich nicht. Ich hab andere Gedanken dazu.
Die möchte ich hören.
Ich habe doch nicht hier.
Warum?
Nee, weil das viel zu... Mach das nicht, weil das ist nicht gut. Wenn nicht.
Wir machen das nachher.
Ich habe die Verantwortung. Es hat keinen unmittelbaren Bezug auf die Biografie des Kunden. Ja, also zumindest überbewusst. Es geht tatsächlich darum, was den Kunden ästhetisch ansprechen würde. Und es ist halt immer so vom Ansatz aus, wenn man beginnt, das Hauptmotiv festzulegen, von dort aus entwickelt sich dann eigentlich der Rest der Tätowierung. Ne? Also um ein Beispiel zu machen, wenn man zum Beispiel einen Drachen hat auf dem Arm, dann ist die Empfehlung zum Beispiel für den anderen Arm höchstwahrscheinlich der Phönix, sagen wir, oder die Japaner sagen Ho-Oh. Das ist dann quasi die Spiegelung dessen, ja. Oder ein Tiger. Ne? Also hat man dann im Prinzip schon in die zweite Tätowierung oder den zweiten Arm bereits eigentlich ein bisschen festgelegt mit der ersten Tätowierung. Ne?
Was wäre beim Tiger das Pendant?
Beim Tiger könnte man entweder den Drachen nehmen oder den Ho-Oh oder Kreuz.
Mhm.
Ne, das wäre so der Mega-Klassiker. Also das ist the best match. Ne?
Und menschliche Figuren versucht man immer auf den bei dir komplexen auf dem Rücken, oder?
Das kommt immer ein bisschen drauf an. Tatsächlich macht es keinen Sinn, gewisse Dinge auf dem Arm vielleicht zu realisieren, weil der Arm dann zu klein ist. Aber manchmal gibt das der Arm ja auch her. Ne? Also das hängt auch von den Fähigkeiten des Künstlers ab. Das kann man schon machen.
Na? Wenn jetzt aber ein Kunde kommt, ich will einen Drachen, weil ich Feuerwehrmann bin oder sowas, sagst du, Alter, hau ab,
nee.
Oder?
Wieso? Also warum er den Drachen haben möchte, ist ja völlig wurscht. Ja? Also wenn er Feuerwehrmann ist und einen Drachen haben möchte, meinst du, wie Grisou?
Keiner, war jetzt spontan.
Kennst du Grisou?
Ja, na klar.
Okay.
Feuerwehrmann werden.
Ich will Feuerwehrmann werden.
Aber wenn ich jetzt komme und sage, ich weiß, dass ich nur noch eine Stelle habe und da will ich einen Tiger,
ja.
Wehrt sich alles in dir dagegen, nein, weil du keinen Koi mehr tätowieren,
nein,
kannst, also, auf dem gleichen, nein, Körper? Also
wenn er von mir tätowiert ist und hat nur noch eine Stelle frei.
Und das ist jetzt nur noch, ich habe jetzt nur noch einen Tiger frei.
Nee, also wenn er von mir so tätowiert wäre, dass er nur noch eine Stelle am Körper frei hätte, dann wäre die schon längst verplant.
Nee, wenn er sozusagen neu kommt zu dir. Ich habe jetzt nur noch hier den Rücken dann, halb und will einen Tiger.
Dann entsprechen ja seine Tätowierungen höchstwahrscheinlich auch nicht irgendeiner Kompositionsform. Ja. Und dann habe ich ja kein Problem damit, ihm einen Tiger zu tätowieren. Okay. Ne?
Das ist nicht dein innerer Zwang, dass du dann sagst,
nein, es geht, nur um eine fließende Arbeit, die durch mich entsteht. Ja. Die würde ich eigentlich sehr, sehr gerne nach gewissen Richtlinien einfach anfertigen wollen. Ne? Und wenn jetzt jemand kommt und ein Gap gefüllt haben möchte oder eine Tätowierung auf den Oberschenkel will, also das habe ich mit gar nichts ein Problem. Also dann gibt es, was er haben möchte. Ne? Das ist für mich easy. Ne?
Ganz andere Frage. Cover-Ups, ist das so, wo du sagst, oh Alter, hau ab?
Nee, nicht. Also ich bin nicht gut in Cover-Ups, glaube ich. Manchmal ja, manchmal nicht. Ich probiere mein Bestes und ich bin immer total einfallslos, was Cover-Ups angeht.
Ist in der Tradition, des, aus dem Japanischen kennen die das nicht
eigentlich? Nee, weil die ja nicht tätowiert sind, bevor sie tätowiert werden. Genau. Und wenn sie dann fertig tätowiert sind, sind sie voll. Ne? Aber wie gesagt, ich bin echt kein Japaner und für mich ist das ein roter Leitfaden. Ne? Aber ich sehe das wie Jazz. Ne? Ich bin Jazzmusiker, ich liebe Jazz. That's it. Ne? Also ich
spielst du?
Ich spiele gar nichts, ich betrachte nur das Tätowieren wie Jazz.
Achso, ich bin Jazzmusiker.
Ne? Ich habe mal gesungen, aber das ist lange her. Auf jeden Fall, also ich bin mir durchaus bewusst, dass ich mir immer noch irgendwie so meine Freiheiten rausnehme. Ne? Ich habe, wie gesagt, keinen japanischen Lehrmeister. Ich bin kein Japaner. Ich lebe nicht in Japan. Ich tätowiere keine Japaner. Ich habe ein unheimliches Faible dafür und meine Liebe steckt dort und deshalb ist mir das so wichtig. Ne? Aber ich bin mir trotzdem bewusst, wer ich bin und wo ich lebe und was ich tue. Ne? Und,
aber es gibt wahrscheinlich nicht so viele Tätowierer mit dem, also es gibt wahrscheinlich wenige Tätowierer, die noch dieses Knowledge haben und das stirbt ja aus, wenn es in der Form nicht mehr weitergetragen wird, ne? Ja. Wie du es jetzt erzählen kannst.
Ja, das stimmt, aber ich denke, das ist auch ein schwieriges Thema. Also gerade im westlichen Hemisphären brauchst halt jemand, der es liebt. Der das jetzt nicht lernt, weil er, also ich sag mal das, was dahinter steht. Ja, also Bedeutung, Komposition, Farbgebung, etc. Ne, der sich wirklich damit beschäftigt, weil er es wirklich liebt. Mhm. Ne? Und so viele gibt es da tatsächlich nicht, denke ich. Irgendwie, ne? Also ich interessiere mich global für Japan.
Ja.
Ne? Also für die japanische Geschichte, für die politische Entwicklung Japans, für die japanische Religion, für das japanische Essen, für die japanische Architektur und wirklich von der Papierproduktion, wie schneide ich grüne Zwiebeln. Also ich bin nicht verrückt nach Japan. Ja, also es gibt auch viele Dinge, die ich nicht mag an Japan und auch nicht mag an Japanern. Aber prinzipiell ist ihr Streben nach Gleichgewicht für mich einfach attraktiver als unser Streben nach Perfektion.
Ja.
Mhm. Ja? Ihre komplette Sicht zum Beispiel auch auf Unvollkommenheit, ne? Also diese Wabi-Sabi-Philosophie, ne? Also die Schönheit in der Unvollkommenheit zu erkennen, ne? Was ja offensichtlich ist, ne? Bei uns ist ja ein Auge weiter oben, ein Auge weiter unten, eine Brust kleiner, eine Brust größer, die Ohren sind schief und wir empfinden uns trotzdem als wunderschön und attraktiv. Ne? Und dasselbe Prinzip hast du halt in japanischer Töpferware, ne? Oder halt in einem Garten. Und ich finde diesen Ansatz sehr, sehr schön. Ne? Und der deckt sich eigentlich tatsächlich auch eher mit dem, was ich fühlen möchte. Ich weiß nicht, ob ich das immer hinbekomme, aber streben tue ich da wenigstens hin. Ne?
Mhm.
Und so.
Das war schon die. Vielen Dank für die schnelle Fragerunde.
Ja, zacki, zack. Ja,
die war eine Stunde.
Oh, bin ja ganz schön ins Schwitzen gekommen. Ja. So, wir können jetzt nochmal weiterquatschen.
Bist du fertig? Wolltest du was fragen gerade? Nee. Weil ich wollte gerade umschwenken, weil Pino gerade Liebe gesagt hat.
Liebe?
Was macht es mit eurer Liebe, dass ihr so viel zusammenarbeitet, zusammenreist, zusammen seid, wohnt und so weiter? Könntet ihr euch vorstellen, dass jeder auch einen anderen Beruf hat und man dann nicht so einen Draht thematisch hat, zum Beispiel, darüber zu sprechen?
Das Tätowieren spielt, glaube ich, in unserer Liebesbeziehung mhm. Eher eine untergeordnete Rolle.
Ja.
Absolut. Also mir wäre es auch total wurscht, ob Mariana tätowieren würde oder als Sozialarbeiterin arbeiten würde. Ich glaube nicht, dass es
also
das hält es auch nicht zusammen
ja, okay.
oder so. Also überhaupt ja. nicht. Ne? Das treibt es aber auch nicht auseinander.
Ja.
Es ist zwischen uns nur unser Beruf. Ne? Auf jeden Fall, natürlich ist es manchmal einfach ein Anlass für ein Zerwürfnis, wenn man mal mega unhappy ist irgendwie mit dem, was man vielleicht tätowiert hat oder weil in der Arbeit irgendwas
ja.
Aber das ist dann auch alles, also das hat, glaube ich, auf uns beide als sie und ich nicht so viel.
Na gut, ich meine, dass wir den gleichen Beruf ausüben, das Einzige ist, was halt positiv dran ist, dass man Verständnis für bestimmte Sachen halt hat. Also das, keine Ahnung, wenn ich irgendwie dann den ganzen Sonntag durchzeichnen muss, dann weiß Pinot, dass das jetzt sein muss oder umgekehrt. Also das ja. ist dann, also dann heißt es nicht, oh, ich hätte jetzt aber gern was mit dir gemacht oder dann ist das halt eben so. Kann auch nerven, logisch, klar. Aber es ist halt, es ist einfacher, das zu erklären, dass das jetzt halt einfach vielleicht sein muss oder so. Mhm.
Mhm. Es macht es vielleicht wirklich am Ende einfacher, wenn man denselben Beruf hat. Und wie gesagt, also man glaubt immer, ja, wir arbeiten zusammen, wir sind immer zusammen, aber eigentlich ist es tatsächlich so, wir haben sehr unterschiedliche Zeiten und wir treffen uns meistens auch erst im Shop für 2 Minuten und dann bin ich eigentlich den ganzen Tag...
Also ihr steht nicht zusammen auf Frühstück, lauft beide in den Laden
nee,
zusammen.
Wir haben schon unterschiedliche Zeiten.
Ja.
Also mal muss sie früher aufstehen, mal muss ich früher aufstehen und mal irgendwas anderes machen. Dann treffen wir uns halt spätestens um 14 Uhr sind wir im Shop. Mhm,
genau.
Und dann arbeitet aber jeder auch, wir haben ja unterschiedliche tatsächlich Tom. Seiten, wo wir arbeiten. Und wir beenden die Arbeit noch nicht mal. Also wir treffen uns dann eher mal auch zu Hause dann. Also es ist nicht so, dass wir dann zusammen nach Hause gehen. Das passiert, aber ja, wir sehen uns tatsächlich erst abends.
Ja.
Ne, wie andere Paare, glaube ich, auch. Man sieht sich halt eben nicht den ganzen Tag. Wir haben das aber auch extra so gemacht, dass wir nicht im selben Raum arbeiten. Ne?
Ja.
Sondern dass wir halt getrennte Räume haben, ne? Weil man ja vielleicht auch mal ein bisschen Blödsinn erzählen will oder so. Und den hat sie vielleicht schon 10-mal gehört.
Ja.
Und denkt sich, oh, boah, jetzt erzählt er schon wieder
die dritte Mal die Geschichte.
Ne?
Ja.
Und also die Freiheit sollte man dann schon haben, dass man wenigstens seine Ruhe dann hat beim Arbeiten und dass der Partner nicht wieder anwesend ist, ne? Und alles mithört.
Ich meine, man sieht sich ja natürlich, also ich kann ja schon zu Pino kurz mal rübergehen, ne? Also, wenn ich mal eine Pause habe, aber dann ist er ja am Arbeiten.
Ja.
Nein, Gott.
Und dann ist es ja auch nicht so, dass wir unsere persönliche Beziehung am Arbeitsplatz, also im Laden leben. Also.
Gab es da in der Ausbildungszeit so ein Augenhöhe-Ding für euch? Weil du in dem Moment Lernende warst und du Lehrender?
Ich musste mich schon danach richten, was Pino gesagt hat. Ich meine,
und ich habe immer aufgepasst, was ich sage.
Ja?
Nein, aber
ich damit es hinterher keinen Ärger gibt.
Du sprichst mit deinem Partner schon anders als mit deiner Auszubildenden.
Ja.
Ne? Und aber es passte eigentlich irgendwie, weil alles, was du sagst, ist ja als Hilfe gedacht. Und wird in der Regel ja dann auch nicht anders wahrgenommen. Ne? Also wenn du sagst, so funktioniert das nicht, dann denkt dein Gegenüber ja nicht, du möchtest ihn kritisieren, zumal er ja die Person ist, die du liebst.
Ja.
Sondern man möchte halt eine Hilfestellung geben. Ne? Und wenn du dann noch recht hast, dann ist ja alles im Lot. Ne?
Vielleicht ist es der Unterschied einfach, dass man vielleicht anders aufgefangen wird oder dass ich anders aufgefangen wurde. Also wenn ich dann natürlich traurig war, weil irgendwas nicht geklappt hat, dass Pino mich natürlich schon aufgebaut hat. Oder vielleicht
indem ich spazieren gegangen bin, bis es vorbei.
Nein, aber es ist halt, man hat einen anderen Rückhalt vielleicht. Also es ist jetzt nicht so, dass er bei einer normalen Auszubildenden dann nicht aufbauend einwirken würde. Aber ich denke, da hatte ich schon mehr von, also mehr Support.
Also ich habe sie in der Zeit auf jeden Fall wesentlich weniger geschlagen als vorher.
Genau.
Einfach aus Rücksicht, auch wenn man
hat
Stress.
Kunden sieht das ja auch doof.
Und wenn du dann irgendwie wirklich noch, weißt du, dann ist das ja auch too much. Muss man ja auch mal sagen.
Total.
Ja.
Genau.
Ich aus dem Konzept und meine Frage vergessen.
Wie ist das so mit Reue und sowas? Also passiert das oft? Du tätowierst jetzt schon lange, dass du denkst, oh, Alter.
Ja, klar.
Das war. Und teilst du das dann? Oder wie? Oder?
Nee, Das habe ich früher, wenn ich mal unzufrieden war oder der Meinung war, das hat nicht so hingehauen, wie ich mir das vorgestellt habe. Oder ich hatte mir eigentlich was ganz anderes vorgenommen. Es ist ja trotzdem ein passables Tattoo geworden und der Kunde ist ja auch zufrieden. Aber es gibt, ich meine, das kennt auch jeder, diese Ebene, du weißt ganz genau, was du eigentlich erreichen wolltest. Und das sieht irgendwie nicht 100. Ja? Und das mache ich mittlerweile nur mit mir aus, weil es mich nervt, darüber zu reden. Hm. Ich hab einfach keine Lust mehr. Irgendwie ich,
du brauchst es jetzt auch nicht, das nochmal abends zu sezieren.
Nee, aber ich habe da keinen Bock mehr drauf, weil ich weiß ja, was passiert ist und ich bin manchmal auch sehr enttäuscht von meiner Leistung irgendwie und denke mir dann, ne, Alter, jetzt machst du das schon so lange. Ja, bin dann einfach enttäuscht. Ne? Ich hätte es anders machen wollen, besser machen wollen. Aber darüber rede ich dann abends nicht noch. Ich mache das dann wirklich mit mir selber aus und versuche es dann einfach beim nächsten Mal besser zu machen.
Ist das dann so, die Stimmung ist lange gesenkt oder geht das schnell dann bei mir, dass du es überwindest?
Nee, ich bin ja wirklich so eine sehr gespaltene Persönlichkeit. Ne? Ich packe das halt ins rechte Zimmer und mache die Tür zu. Ne? Und wenn ich Zeit habe, gehe ich da mal rein. Ich bin der Meisterverdränger. Ne? Ich bin wirklich viele. Und ich habe ganz, ganz viel. Ich habe einen riesen Rucksack, da packe ich alles rein. Schuld, Vorwürfe. Genau. Und das ist okay.
Wird der nicht ausgekippt?
Nee.
Nicht mehr oder irgendwann nochmal? Nee, richtig.
Ich lasse ihn einfach an der Raststätte liegen.
Hoffst, dass er dann einfach weg ist.
Die Technik würde ich ja auch gemacht.
Nee, also ich bin sehr easy mit Dingen wie Vorwürfen und Schuld und ja, also ich bin da wirklich ganz, ganz entspannt mit mir selber. Ja, ich weiß, dass ich fehlerhaft bin, dass ich ein Sünder bin. Und wenn du das akzeptierst und weißt, dann lebt es sich extrem gut damit. Ne? Mhm. Dann machst du auch viel weniger falsch, weil du kannst ja nichts richtig machen. Ne? Weißt du, wenn du alles richtig machen könntest, dann kannst du viele Fehler machen. Und das kann mir nicht passieren.
Spürst du das, wenn er nach Hause kommt und denkst du, oh, jetzt macht er das mit sich selber aus und eigentlich, oder?
Ja, ich meine, wir reden schon sehr lange zusammen. Also ich glaube, dass wir beide sehr gut aufeinander ausgerichtet sind, dass wir vieles merken, wie es dem anderen geht. Ja, denke schon. Aber es ist ja auch okay. Also ich muss dann ja nicht noch ständig reinbohren und fragen.
Aber passiert dir das auch noch, dass du was tätowierst und
ja, diese 95%, ne? Wo man so die 100 anstrebt und dann, es ist nicht schlecht, aber es ist irgendwie, irgendwas war nicht, zum Glück nicht mehr so.
Und es geht nicht weg, ne?
Aber es ist nicht mehr so wie früher, wo man sagt, fuck, das kann ich keinem zeigen, sondern es ist irgendwas, wo ich Leute schon darauf hinweisen muss.
Aber jetzt sowas wie letztens. Heute und letztes Mal, wo du mich nach der Farbe gefragt hast, ist das jetzt was du noch über Tage mitnimmst und wo du weiter drüber nachdenken wirst, ob das die passendste Farbe gewesen ist?
Ja, so, nee, so lange, das ist auch die Frage, wie lange hält das an bei uns? Ja. Ich hab, früher war das länger, also dann waren wirklich so Nächte und dann siehst du den wieder und versuchst, ich habe manchmal auch so an Photoshop im Nachhinein noch nachgebaut, wie ich es hätte machen können und jetzt stelle ich fest, ich kann es viel schneller akzeptieren, wie du schon sagst, dieses Imperfekte.
Aber auch abschließen.
Abschließen, genau.
Es ist drin, also ich lasse mir, früher hat es mir wirklich die Woche versaut, ne? Oder auch länger und das lasse ich aber nicht mehr zu.
Ja.
Ne? Es gehört, finde ich, zu einer bestimmten Form von Reife auch dazu, zu verstehen, dass es Dinge gibt, die nicht reversibel sind und jetzt kannst du dich wie Rumpelstilzchen auf den Kopf stellen und einen Headspin machen. Alter, komm nur beim Weg. Ja. Nee, so, und willst du was draus lernen, dann lern draus. Ja, dann reiß jetzt zusammen, und steh auf und geh arbeiten.
Genau.
Und hör auf, hier mir die Hucke voll zu heulen. Also sage ich dann zu mir selber, ja. So, ist wie es ist, Alter. Und jetzt weitermachen. Ich denke, das machen wahrscheinlich die meisten irgendwie, ne? So. Also wenn es dich so geschockt hat, irgendwie, wenn dich deine eigene Unzulänglichkeit geschockt hat, ist es ja gar nicht so schlecht, weil dann hast du es ja auch wirklich gemerkt. Und vielleicht passiert es so schnell.
Ist ja auch Antrieb, in der Form.
Ja, das, so nimmst du
also gibt es ja auch immer noch den Wachstum dann zumindest, wenn genau, du dich dauernd Schmerz, toll findest.
Ja, sonst eine Stagnation ist.
Also ich finde irgendwie...
Also so 95% finde ich schon ganz gut, weil die 5%, die sind dann gut für Lektion in Demut und weiterzukommen.
Sag mal, und in dem Wasser ist Zitronenöl? Wird, okay, was ist denn Zitronenöl bitte? Und wie kann man denn aus Zitronenöl gewinnen? Wo ist denn da...
Ja, okay, man nimmt Öl und dann wird das wie bei Parfumherstellung...
Das Öl wird aromatisiert.
Das wird aromatisiert, genau.
Okay, das ist also nicht wie Babyöl, was aus Babys gemacht wird.
Genau, nicht so.
Oder Distelöl, das aus Disteln gemacht wird.
Ah. Es ist ein Öl, was zitronisiert wird.
Ich weiß gar nicht, wird Babyöl aus Babys gemacht?
Ich könnte jetzt ein Produktplacement machen, wa? Das wäre so super.
Ist aber eine tolle Idee. Und das ist aber recht wenig Öl in dem Wasser. Das
sind 3 Tropfen.
Drei Tropfen?
Mehr sollte man auch in so eine Flasche, mehr sollte man auch nicht machen.
Aber das Aroma ist super.
Mhm, finde ich auch.
Also an alle Zuhörer, ich empfehle im Sommer, wenn euch warm ist, euer Wasser mit 3 Tropfen
ätherischen Zitronenöl.
Ätherischen der Marke?
Zu veredeln.
Na, welche Marke ist es denn?
Sag ich nicht.
Na, sag doch mal.
Nein.
Na komm, probier doch mal.
Ich würde gerne noch mal wissen, wie du mit Reue und Fehlern umgehst.
Ob
das steinböckisch wie bei Sebastian abläuft.
Also ich versau mir und Pino die Woche.
Ja, das macht sie wirklich. Ja, mit einem Drogen, mit Feuerwerk.
Ja, einmal mit allem, mit Anlauf.
Und nach einer Woche ist es dann auch wirklich rum oder...
Also jetzt ohne Spaß, machst du, ist es so manchmal?
Also eine ganze Woche war schon lange nicht mehr, aber kann easy passieren. Am Tag locker 2.
Und das also, du ziehst dich zurück, du fängst Streit an, was
nee, Streit muss ich nicht, das wäre ja unfair, Streit anzufangen, aber ich ziehe mich schon zurück, ich bin schon sehr geknickt, ja. Also ich bin nicht gut drauf. Und ich kann das auch nicht so gut verbergen wie Pino, also.
Ich verberg's ja nicht. Ich pack's ja weg.
Ja, gut. Ich kann nicht so gut wegpacken. Also mein Rucksack ist echt leer.
Mhm. Und du versuchst es auszugleichen, oder?
Also ich
Maske?
Bin nee, auch keine Maske. Ich bin viel zu ignorant für sowas, ja. Und auch nee, viel
ich meine,
zu stumpf
du versuchst
nicht für
das
Masken.
Nee, das glaube ich nicht.
Doch, ich bin zum Beispiel auch viel zu ignorant, um depressiv zu werden. Das ist das Gute, auch während
das
Corona.
Das ist aber nicht wegen Ignoranz.
Doch. Ich bin wirklich ein Ignorant. Und das Geile ist, wenn ich es erzähle, dann sage ich euch noch die Wahrheit und ihr glaubt es noch nicht mal.
Nee, glaube ich dir auch nicht.
Ja, aber ihr glaubt es mir doch einfach. Ja? Also ich bin tatsächlich recht stumpfsinnig. Ich wirke manchmal nicht so, aber ich bin's. Ja? Ich bin ganz, ganz, ganz schlicht nah an der Zweidimensionalität. Und deswegen berühren mich Dinge nicht.
Flach.
Ja. Wie gesagt, ich bin so ignorant, dass ich dann nicht leide. Ne? Also,
du bin wie ein Mollusk.
Ja, also wie eine Muschel.
Ich kann es mir noch nicht vorstellen, aber...
Ich bin so ein Muscheltyp.
Doch, also...
Ich hatte auch
das Gefühl bei mir, dass ich das prallt alles ab, aber der Nachteil ist, ich fühle den Rest auch nicht. So dieses, das
ja, deswegen, und du weißt ja jetzt auch, dass es nicht so ist.
Ja, genau, aber das, ich kann
weil wenn du sagst, dass es ein Rucksack ist, dann ist es ja schon, wird es ja irgendwo hingetan, also ist es ja da.
Naja, das mit dem Rucksack habe ich ja nur erzählt, weil ich an Louis Trenker gedacht habe.
Und sein Rucksack.
Ja, der hat immer so einen Lederrucksack, so einen. Nee, aber echt, ich bin da so sehr, ja.
Du wolltest Mariana noch was fragen. Mariana.
Wo guckst du?
Mariana, ich bin im Delirium. Du wolltest Mariana nach Reue fragen.
Das habe ich,
das hat er komplett geklärt.
Das war nur die Frage, ob du das ausgleichst und dann war ich mir nicht sicher, ob das ernsthaft war. Also
und aushältst.
Oder ob du dich zurückziehst oder wie das dann, wie die Dynamik bei euch ist.
Nö,
wenn euch das nicht zu privat
wird. Also dieses Zurückziehen zum Beispiel. Ich bin überhaupt nicht der Typ, der sich irgendwie irgendwann zurückzieht. Also ich ziehe mich gar nicht zurück.
Wenn sie sich zurückzieht, was machst du dann?
Wenn sich wer zurückzieht.
Sie.
Dann gehe ich hinterher.
Siehst du?
Ja. Nee.
Wie geht's denn?
Nee, was ist denn? Dann mache ich einfach so, als ob nichts ist. Ja. Oh. Bis ich sie davon überzeuge, dass nichts ist.
Ja.
Aber ich bin zu schlicht. Ja, ich bin wirklich, also.
Also entweder kokettierst du jetzt damit, das
nein,
zu sagen,
nein, ne? nein, ich kokettiere nie. Ja,
du hast deine Schlichtheit irgendwann erkannt und hast versucht, so aufzusatteln, damit du
nicht so wirkst. Ich habe es wirklich erkannt.
Genau, aber hast dann versucht aufzusatteln aus der Schlichtheit.
Ich weiß nicht, was du genau damit meinst mit dem Aufsatteln.
Na, Wissen und eine Eloquenz und eine Smartness sozusagen darauf zu tun, damit es eben nicht bei einer Schlichtheit.
Ja, aber aber das ist ja einfach nur deine Erwartung an Schlichtheit. Ja? Also du glaubst, eine klare Vision davon zu haben, was ein schlichtes Gemüt ist. Ja. Ich bin tatsächlich richtig schlau.
Ja.
Und schlicht.
Genau. Oh, schlau und schlicht.
Ja.
Gut.
Ja. Wie Salz.
Ich glaube dir gar nichts heute, sowieso nicht mehr.
Gut.
Mariana, was war dein letztes Augen-zu- und Durcherlebnis?
Oh.
Sag nichts Falsches.
Oder ihr könnt entweder beide, wenn ihr beides eins zusammen erlebt habt. Aber es kann auch jeder einzeln gern.
Oh. Kann ich nichts benennen, muss ich tatsächlich passen, weil ich glaube, so Augen zu und durch ist nicht wirklich so mein Ding. Augen zu und durch.
Vermeidung. Einfach drum rumgehen. Also weißt du, was also so ein Erlebnis, was so riesig riskant ist und du sagst, eigentlich würde ich mich drücken, aber ich mach's jetzt trotzdem?
Das macht das dann nicht.
Du, also, genau, ja.
Ja. Also es sei denn, Pino überzeugt mich mit guten Argumenten und der sagt dann, wir schaffen das schon. Also dann, ja, ansonsten,
Du stößt dich nicht selbst ins kalte Wasser, um es dann...
Nee, also ich wege schon durch. So lange ab. Also ich gehe schon den sicheren Weg. Also ist das schlimm? Nee.
Nö.
Nee, wäre
anders. Keine Wertung.
Erkenne ich mich wieder oder sehe ich eine Gemeinsamkeit?
Also meins war tatsächlich Augen zu und durch. Das war, da habe ich mir wirklich irgendwie eine Hardcore-Hämorrhoide entfernen lassen. Und da habe ich auch gedacht, Alter, was? Eine Hardcore-Hämorrhoide im Arsch.
Ach, Hämorrhoide, ja. Hm.
Da habe ich mir gedacht, Alter... Augen zu und durch, ja. Habe ich gemacht.
Die ist doch erfunden, die Geschichte.
Nee, die ist voll echt. Und ich kann euch sagen...
Sieht die wirklich aus wie Blumenkohl?
Also das Ding ist halt, dass die Stelle tatsächlich aufgeschnitten worden ist, weil es sich verhalten hat, im Grunde genommen wie ein Hämatom. Und das ist sehr unangenehm. Sehr unangenehm. Das wird dann aufgeschnitten. Insofern wird sie nicht herausgeschnitten, sondern die wurde einfach nur aufgeschnitten und lief quasi ab. Ja, es war im Winter und es lag Schnee. Und es ist 4 Jahre her.
Und du musstest dich überwinden, es überhaupt wegmachen zu
lassen? Ich musste mich überhaupt erst überwinden, zum Arzt zu gehen und mir im Arsch rumpulen zu lassen, weil ich ja so ein schamhafter Mensch bin. Hm. Ja, ich bin ja nicht so der Typ, der so gerne... zu solchen Ärzten geht. Und ich bin sehr schamhaft. Und dann habe ich das gemacht und das war wirklich krass. Und dann weiß ich noch, habe ich mich auf eine schneebesetzte Bank im Park gesetzt und tatsächlich mit der Absicht, mir Kühlung zu verschaffen. Nach dem Eingriff.
Ist der örtlich oder?
Das war örtlich, ja. Das Geile ist ja, was man manchmal irgendwie nicht bedenkt, ist, es gibt ja immer einen Piekser vor der Betäubung. Ne? Und wenn dir natürlich die Spritze in den Arsch eingeführt wird und dann erst im Darm zum Zuge kommt, vor diesem Pieks gibt es halt eben keine Betäubung. Und ich fand irgendwie, der Pieks war schon so scheiße, da hätte er eigentlich irgendwie bei der Nummer auch gleich irgendwie den Eingriff machen können. Ne?
Wie ist die Operationsposition?
Nee, ich habe ja gehofft, dass ich nicht in diesen klassischen Frauenarztstuhl muss. Also bin ich tatsächlich in eine embryonale Seitenlage.
Oh, ja, stimmt.
Das war sehr gut. Ja, ein Bäckchen habe ich noch gekriegt. Ja, was mich ein bisschen gestört hat, war, dass beim Arzt natürlich irgendwie seine Arzthelferin, die stand natürlich auch hinter uns, und dann kam noch eine andere und hat Handtücher hinten zusammengelegt. Und dann kam noch eine Kollegin rein und dann haben die angefangen zu quatschen. Ich habe gedacht, ich drehe durch. Ja.
Charmfaktor.
Nee, und dann standen wirklich irgendwie 4 Leute hinter mir. Ne? Und bei der Nachuntersuchung meinte er, ja, gucken wir uns das nochmal an. Dann meinte ich, pass auf. Beim letzten Mal irgendwie war dir zu viert hinter mir. Ich will ja nichts sagen, aber ich bin ja wirklich sehr schamhaft. Können wir das nicht einfach, wir beide, sie gucken nach, ich lege mich hin, geht das? Und das ging. Das war sehr angenehm. Naja, so viel zu Augen zu und durch.
Ich weiß immer noch in Embryonalstellung, ob man da wirklich
so liegst auf der Seite und.
Ich dachte, dass es dann auch so ein proktologischer Stuhl ist.
Ja, du musst ja, gibt es ja, aber du kannst. Nee, das geht wirklich ganz wunderbar, glaub mir. Lass dir mal eine Hämorrhoide entfernen, dann wirst du sehen.
Dann, wenn du eine Darmreinigung machst, ist das auch so.
Ja, aber da brauchst du ja bloß den Schlauch reinschieben. Und bei einer Hämorrhoide muss ich doch sehen, was ich da aufschneide oder rausschneide.
Ey, es gibt doch Endoskope, Hoshi. Ja.
Ach, mit Endoskop.
Ja, du kriegst ja erstmal eine Kamera reingeschoben.
Ja. Ach so, dafür.
Das ist der schöne Teil.
Aber dann das Rumschnippeln, da muss er doch sehen, was los ist.
Also pass auf, die technischen Details musst du wirklich mit meinem Proktologen besprechen.
Das kannst du ja nicht. Ja.
Genau.
Grüße.
Grüße an dieser Stelle. Kannst
du Sex zwischen ein bisschen?
Nur ein bisschen. Der behandelt aber nur Privatpatienten, der Kapitalistenarsch.
Das ist aber wirklich kapitalistisch.
Das ist wirklich ein Kapitalist. Seine Olle, die fährt einen fetten Ferrari. Ich krieg gerade Zeichen, ich soll nicht erwähnen, dass sie einen fetten Ferrari fährt.
Seine Frau.
Du sollst den Markennamen des Autos
nicht erwähnen. Der rechnet echt immer den Höchstsatz ab, ne? Auch wenn er wirklich nur guten Morgen sagt, dann kostet das immer gleich 230.
Mariana liegt sozusagen leidend mit dem Arm vor dem Auge auf dem Stuhl.
Mariana, was befürchtest du?
Und fragt sich, was hat sie in den letzten Jahren versäumt alles?
Was ich befürchte?
Ich habe das alles frei erfunden. Ich
habe mich auf der Hand. Alles gut.
So. Was ist schon so ein bisschen, man muss so...
Sag's jetzt gewisse, nicht.
Gut.
Was denn?
Man muss ja auch ein bisschen aufpassen, man weiß ja gar nicht mehr, was man sagen soll heutzutage.
Das wollte ich gar nicht sagen. Ich wollte gerade über den Umgang mit diesem Thema sprechen und wie jeder das so wahrnimmt und keine Floskeln wiederholen. Aber ich habe die Einleitung tatsächlich stumpf gemacht. Mann, ich habe das Gefühl, dass ich noch irgendwas frage. Also Scham war so...
Na frag doch, sitzt doch hier.
Die Überleitung von dem Scham.
Die Überleitung von dem Scham.
Bein...
Ich darf nämlich den mal nicht so schnell beenden, weil Sebastian fällt jedes Mal...
Wo sind wir denn eigentlich? Also ich...
Bei der 5. Aber Sebastian fällt jedes Mal danach ein und dann kriege ich immer Ärger, dass ich voll früh Schluss gemacht habe.
Nee, also ich denke...
Wie geht's euch?
Gut, aber ich glaube, wir können tatsächlich irgendwie auf jeden Fall mal eine rauchen gehen und so.
Oh, ich will auch unbedingt
eine. Ja, ich will auch eine rauchen.
Voll gut.
Ich glaube, wir haben auch wirklich alles gesagt.
Ja, nee, das ist ja meistens so, gehen ja jetzt die interessanten Gespräche gehen ja jetzt beim Rauchen los. Also so ist, habe ich eh schon immer festgestellt.
Ja, aber hey, ne, das Leben besteht überwiegend aus verpassten Gelegenheiten. Einfach nicht traurig sein, pack es in den Rucksack.
Dankeschön, ihr Lieben.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Thank you.
Tschüss.
Für alle, die Mariana und Pino besuchen wollen, können es in Braunschweig in der White Fox Galerie tun oder in Berlin bei Conspiracy Inc. von